Ihr mutigen Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Schocker mit Schlogger. Denn die Comic-Künstlerin Schlogger ist nicht wie ihr. Sie ist ein echter Feigling und hat sich trotz Liebe zum Film um die meisten Horrorfilme herumgeschlichen. Damit ist jetzt Schluss! Ihr habt entschieden, welchen Kultfilm sie sich zum ersten Mal ansehen musste. Seid nun dabei, wenn Stu alle grausamen Details aus ihr herausquetschen wird. Möge der Spaß beginnen!
Advent, Advent, die Schlogger brennt. Darauf mit mir über Horrorfilme zu reden. Und damit hallo zu Schocker mit Schlogger, der Dezemberausgabe des Jahres 2025. Und man kann so etwas sagen wie der Abschluss des zweiten Schocker mit Schlogger Jahres. Und natürlich sitzt sie auch mir wie immer im virtuellen Raum gegenüber. Und ich hoffe, sie ist weihnachtlich drauf. Hallo Schlogger.
Jingle Bells, Batman Smells, Robin legt ein Ei oder so, was meine Kinder halt gerade so
singen. Wir haben drüber geredet, wir müssen uns an die Genfer Konvention halten. Bitte hör auf zu singen.
Ja, jetzt bin ich ja still.
Ja, und wir sind heute nicht alleine. Wir haben uns gedacht, wir beenden das Jahr fulminant. Wir hatten dieses Jahr schon viele Gäste. Es fing im Januar an mit dem Kühne vom Movie Break. Dann hatten wir den Wolf hier vom Horror-Podcast, der immer noch den Titel hält für den schlechtesten mitgebrachten Film. Vielen Dank dafür. Dann war der André von Devils and Demons dabei vor kurzem mit Der Nebel. Und heute ist sie da. Ich habe sie kürzlich gehört bei zwei wie Pech und Schwafel. Und ich ist sehr schön, dass sie auch solchen kleinen Amateur-Podcast Chancen gibt. Aber natürlich gehört sie auf die große Bühne, nämlich zu uns. Melanie Kali ist heute hier. Hallo Melanie.
Hi.
Hallo.
Melanie, es freut mich sehr, dass du da bist. Ich muss dich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Du bist YouTuberin, du machst Filmbesprechungen, auch Filmessays über, ich würde sagen, hauptsächlich Retro-Content, nicht wahr?
Ja.
Und das war es eigentlich
okay.
Schon.
Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht.
Wieso?
Ich dachte, ich kriege jetzt genauso ein tolles Intro wie André.
Ach so, nein, tut mir leid, dafür hatte ich keine Zeit. Und man muss ja auch ganz klar sagen, um das hier schon mal aufzumachen, das Fass. Ich kenne die Melanie persönlich jetzt schon ein bisschen. Und Melanie und ich, wir waren auch schon sehr häufig im Kino. Das sage ich hier eigentlich nur, um Schlogger zu ärgern, die warum auch immer gerne mit mir mal ins Kino möchte, aber das dieses Privileg noch nicht hatte. Aber für Melanie ist es quasi schon Standard, ne? Muss man ganz klar sagen.
Es ist nichts Besonderes mehr.
Ja, das wird spannend, weil ihr beiden, ihr kennt euch dann, wie gesagt, schon ganz gut. Ich kennst du über den Podcast sehr gut. Wir haben uns auch schon mal in echt gesehen, aber wir haben noch nie zusammen einen Film geguckt. Und ihr zwei ja schon. Deswegen bin ich gespannt, wie die Chemie heute wird zwischen uns dreien.
Ja.
Wir haben doch schon oft gepodcastet.
Ja, und noch nicht bei Schocker mit Schlogger, sondern nur beim Telestammtisch.
Ah, ja.
Über so eine Film, irgendwelche Filme haben wir da besprochen. Ja. Hier besprechen wir ja die guten Filme.
Also ich kann so viel sagen, ich bin mal gestolpert und habe Melanies Knie angefasst und ich habe einmal ohne Stolperei sogar Schloggers Schulter angefasst. Das heißt, ich habe eigentlich kein glücklich sterben. Ich habe alles im Leben erreicht, was machbar ist. Vielen Dank dafür. Gut, ihr Lieben, seid ihr eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Weil ich sag's, wie es ist, bei mir ist die Weihnachtsstimmung gleich null. Und ich habe heute mal kurz überlegt, habe ich dieses Jahr eigentlich schon mal Last Christmas und All I Want for Christmas is You oder Driving Home for Christmas gehört, diese typischen Pop-Christmas-Songs? Nein. Und ich glaube, das liegt auch, ist vielleicht auch der Grund, warum ich so nur in Weihnachtsstimmung bin. Schloggy, wie ist es mit dir?
Also ich glaube, ich wurde schon im November gewhammt, weil ich mit den Kindern auf dem Spielplatz war, als es noch halbwegs warm war. Und dann ist einfach irgendein Arschloch, Entschuldigung für das Schimpfwort, mit offenem Fenster und mit dem Last Christmas von Wham im Auto so am Spielplatz rumgefahren, sodass alle auf dem Spielplatz es hören konnten. Ich weiß aber nicht, ob das Wham erst ab dem 1. Dezember losgeht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist wirklich so ab der Jahreszeit, wo es langsam düster wird. Also das Lied habe ich auf jeden Fall schon gehört. Und wegen der Weihnachtsstimmung, das ist bei mir so halb, weil ich ja Kinder habe und da gibt's nun mal Adventskalender und man spricht dauernd über Weihnachten und muss Weihnachten organisieren, muss Weihnachtsgeschenke kaufen. Deswegen, ich bin schon so halb drin, würde ich sagen. Ja.
Melanie, willst du uns ein bisschen Weihnachtsstimmung bringen?
Ich glaube, ich bin, ich bin kein Grinch, aber ich bin so ein bisschen, oh mein Gott, wir haben ja Weihnachten in 2 Wochen. So dieses Jahr. Also ich glaube, das ist das erste Jahr, wo ich halt so, also ich, bei mir passiert gerade so viel im Leben, auch so beruflich ist gerade so viel los. Das ist halt, ich komme nicht hinterher, damit mich damit zu beschäftigen, sodass wir Weihnachten haben. Und ich werde mich jetzt zwingen, die nächsten zwei Wochen, ich werde mich da reinzwingen. In diese Weihnachtsstimmung werde ich mich reinzwingen. Ich habe mich auch gestern gezwungen, einfach eine Weihnachtsplaylist mal anzulassen, weil ich auch wirklich schockiert festgestellt habe, ich habe noch gar keine Weihnachtslieder gehört. Und ich fange eigentlich meistens so, normalerweise schon im November an. Also für mich ist es wirklich okay, nach Halloween darf man so langsam anfangen. Vor Halloween ist eine Sünde.
Okay. Gut, dann fassen wir zusammen. Schlogger ist so ein bisschen Weihnachtsfeeling, weil ein Depp irgendwie zu früh Last Christmas hat laufen lassen im Auto. Yep. Außerdem hat sie Kinder. Das ist natürlich das ultimative Argument. Und Melanie und ich sind so ein bisschen so, wir versuchen es. Aber ich kann so viel sagen, ich habe mich heute selbst beschenkt. Ich habe mir heute T-Shirts gekauft.
Oh.
Einfach so. Und dachte mir so, hey, warum nicht? Ja. Und ja, ich freue mich wirklich sehr auf diesen Podcast. Ich freue mich vor allem auf den Film, den wir besprechen. Wir besprechen nämlich den ersten Black Christmas von 74, der im Genre einen besonderen Stellenwert hat. Wieso, weshalb, warum, dazu später mehr. Ich möchte aber, bevor wir uns Black Christmas widmen, eine Frage an euch stellen. Und zwar, was habt ihr denn so zuletzt horrormäßig gesehen? Weil ich weiß nämlich, dass die Melanie einen Film gesehen hat, den auch die Schloggi und ich gesehen haben. Die Schloggi und ich haben den auch schon sehr ausführlich beim Telestammtisch besprochen. Aber weil ich den so scheiße fand, möchte ich einfach die Chance nutzen, um nochmal ein bisschen abzuranten. Vielleicht sogar jetzt im Dreiergespann. Melanie, helf mir mal auf die Sprünge. Pass auf, stell dir einfach vor, du hast ein unglaublich erfolgreiches Videospiel und machst daraus zwei Horrorfilme und im zweiten Teil sind sogar zwei Darsteller mit dabei, die in einem der größten und wichtigsten Horrorfilme der 90er Jahre mitgespielt haben. Das muss doch gut werden, oder?
Das würde man so annehmen, aber überraschenderweise ist das nicht der Fall. Es ist echt eine Gurke. Also ich glaube, der erste war auch schon nicht besonders gut, aber der zweite dachte ich echt so, was mache ich hier? Es fühlt sich wirklich an wie Zeitverschwendung.
Moment, Moment, ihr sprecht doch hier nicht etwa von Five Nights at Freddy's, weil ja Five Nights at Freddy's 2 gerade in die Kinos kam und ihr sprecht ja nicht über diese Filme, weil in diesen Filmen, oder zumindest im zweiten Teil, Matthew Lillard und Skeet Ulrich mitspielen, die ja in Scream, zumindest im ersten Teil, zusammen eine große Rolle trugen. Sprecht ihr über diesen Horrorfilm, Five Nights at Freddy's 2, und fandet den schlecht?
Das ist natürlich nicht richtig. Wir reden natürlich über Zoomania 2.
Genau.
Okay, hast du und ich haben ja über den schon gecastet und haben dabei aber schon abgekotzt, wie absolut langweilig dieser Film war. Der ist überhaupt nicht, das ist kein richtiger Horrorfilm. Man versteht überhaupt nicht, was mehrere Filialen, 1000 Roboter-Versionen, wer ist die Marionette und was passiert da und diese ganzen Geschichten und warum ist der Film gleichzeitig so lange und wenn man das Gefühl hat, er geht los, ist er aber schon zu Ende und wie langweilig können eigentlich Sequel-Baits sein? Der Film gibt all die Antworten und du, Melanie, du hast ja, ich habe es im Internet gesehen, dass du den Film auch nicht so gut fandest. Darauf willst du ja anspielen, dass du hier ein bisschen mit uns abkotzt, wie scheiße der war.
Ja, ich finde es halt auch so krass, dass die wirklich halt auch noch einen dritten Teil machen werden, scheinbar. Also ist noch nicht confirmed, denke ich, aber es wird ja angedeutet im Film und ich frage mich halt ehrlich so, warum? Also ich weiß nicht.
Kann ich dir sagen, weil der zweite unglaublich erfolgreich wieder ist. Der hat leider richtig, richtig viel eingespielt und ich frage mich auch, wieso, weil ich auch im Internet, also in den unweiten des Internets auch immer wieder Leute erlebe, die das total toll finden. Also hauptsächlich wohl Fans dieser Videospiele. Aber pass auf, ich zum Beispiel, ich war oder bin großer Fan der Tekken-Reihe. Und es gibt auch zwei Tekken-Filme, aber da muss ich auch sagen, die sind halt scheiße. Und ich verstehe nicht, wie kann man bei dir, sorry, jeder Jack ist anders, aber trotzdem Five Nights at Freddy's 2 ist scheiße.
Aber hast du den Tekken-Film mit 14 gesehen, Stu?
Nein, das ist ein gutes Argument. Da war ich, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ich glaube, so Mitte 20 oder so. Ich weiß gerade nicht, wann er rausgekommen ist, aber war ich schon was älter, ja.
Und die Five Nights at Freddy's Zielgruppe, genauso wie die Minecraft-Zielgruppe, auf den Film kann man ja die gleiche Kritik anwenden, die ist halt einfach sehr jung und die freut sich, wenn sie Sachen wiedererkennt. Das reicht ja schon.
Ja, aber pass auf, ich muss jetzt mal kurz die Melanie benutzen. Sorry, Melanie. Weil ich bekomme dieses Argument ganz häufig zu hören, dass es immer heißt so, ja, das liegt halt einfach daran, weil ich halt älter bin und wenn man jung ist, mag man das. Und dann kann ich immer wieder sagen, nee, da ist eine Kollegin, die Melanie, die ist auch noch recht jung und die findet das auch scheiße. Also es kann ja nicht nur am Alter liegen.
Genau, Melanie, du bist genau. auch 14, das wusste ich gar nicht.
Oh, ich bin schon seit so vielen Jahren 14, du.
Nee, aber
ja, ich weiß halt, was du meinst, weil ich habe jetzt auch schon mit zwei Fans gesprochen und die wollen mir, aber die sind auch erwachsen, das sind keine 14-Jährigen. Und die erzählen mir das halt auch, dass die Fans von den Spielen sind und dass denen das wirklich irgendwas gibt. Und ich will denen das nicht absprechen, aber ich sehe es halt wirklich gar nicht. Also ich könnte das noch im ersten Film sehen, weil ich finde, da gibt der Film sich ja so ein bisschen Mühe, auch so eine kleine Charakterisierung von der Hauptfigur zu machen, gespielt von Josh Hutcherson. Aber was war das denn jetzt hier im zweiten? Also da, ich bin der Meinung, dass die Fans doch auch diesen Qualitätsabfall irgendwie wahrnehmen müssten. Ja. Aber das tun sie halt nicht. Aber ich kann halt diese Perspektive nicht einnehmen, ne? Keine Ahnung. Ja.
Aber hat man nicht auch unter den Fans, die finden doch den ersten auch besser als den zweiten, selbst wenn sie den zweiten
das
noch ganz cool finden, oder?
Das weiß ich nicht.
Aber war das nicht bei Laura so, bei unserer Kollegin? Habe ich zumindest in ihrer Rezension so den Eindruck gehabt.
Ja, also tatsächlich hat mir Laura auch, nachdem sie meine Wertung bei Letterboxd gesehen hat, mir privat eine Nachricht geschrieben und meinte so, du verdammter Hater. Aber ich hasse den Film jetzt nicht, auch wenn es jetzt so erwirkt. Ich bin halt nur ein bisschen, es weckt so ein bisschen Verzweiflung in mir. Weil, also dieses Jahr war für mich zumindest horrortechnisch ein richtig starkes Jahr. Mhm. Also es gab richtig starke Horrorfilme dieses Jahr. Ich mochte 28 Years Later, ich mochte Together, ich mochte Sinners, ich mochte Weapons, ich mochte Ugly Stepsister und. Und dann kommt halt sowas wie Five Nights 2 um die Ecke, ist halt vom Horror ungefähr so weit entfernt wie ich vom Waschbrettbauch. Und es ist halt ein Riesenerfolg und das finde ich halt unglaublich schade, weil es lief halt so viel gutes Horrorzeug dieses Jahr im Kinos.
Ja, ist halt Marke. Also wir haben ja schon drüber geredet im Podcast, du, dass es viele Anspielungen hat und deswegen die Fans auch erfreut und dass wir das auch genau wie du, Melli, nachvollziehen können, dass der Film für die Fans ist. Aber du kannst doch trotzdem einen besseren Film drumherum packen, dass du trotzdem auch als Außenstehender da ein bisschen mehr Spaß hast zumindest.
Ja, ich finde zum Beispiel allein so die Spannung, also es gibt ja sowieso kaum Horrormomente richtig. Der ist auch nicht wirklich blutig so. Und auch diese spannenden Momente, die werden ja nicht mal richtig aufgebaut. Also es gibt ja diese Spannung. Dieser Aufbau von Angst, dem wird ja nicht mal Raum gegeben, um zu atmen, weil das alles so schnell so abgehandelt wird, so richtig lieblos auch noch. Und da, also das kann ich halt nicht, ich finde das halt so aus einer, ja, wenn man aus so einer filmtechnischen Perspektive, man sich auch schon sehr viel mit Horror befasst hat und wie man richtig Spannung aufbaut, dann ist das halt so billig im Vergleich. Und dann gibt's noch so viele billige Jumpscares, wenn ich gerade bei dem Wort bin, die ich auch so frech finde, wirklich. Und die auch gar nichts machen. Also, weiß ich nicht, es hat einfach wirklich, es war für mich echt die Gurke des Jahres mit, glaube ich. Also ich habe dem auch nur anderthalb gegeben. Also
ich muss auch sagen, ich bin halt kein Logikfetischist, aber wenn es mir halt auffällt, dass diese verdammten Viecher wirklich die ganze Zeit, wenn sie losgehen, hörst du das, weil die halt eben riesengroß und klobig sind. Das hörst du, als ob ein T-Rex über so ein Kiesbett läuft. Aber jedes Mal, wenn der Film es braucht, sind sie plötzlich mucksmäuschenstill, wie ein Phantom, wie ein Ninja.
Das war bei uns so, ich habe den ja in Berlin geguckt und die Leute haben angefangen zu lachen, wenn da so ein paar Szenen waren oder wenn Dialoge gesagt wurden, aber nicht, weil es irgendwie witzig war, sondern weil es so absurd und lächerlich war. Weil eben die Sachen wirklich in die Hand fallen. So, ne? Also er braucht gerade eine Taschenlampe, das Drehbuch sagt, er braucht eine Taschenlampe, ach, die steht jetzt da im Regal.
Ja, aber ich habe auch gehört, dass wenn man den Film mit der Zielgruppe guckt, dass die, und so ging es mir zum Beispiel beim Minecraft-Film, den habe ich mit mehreren Schulklassen geguckt, dass es halt, dass die halt,
mein Beileid,
dass die lachen und dass die das geil finden und dass die jubeln, wenn die das dann da sehen. Also der Jubel kann dann aus beiderlei Richtung kommen, aus oh Gott, ist das albern, aber auch oh Gott, ist das geil.
Ja. Habt ihr denn irgendwie was anderes Horrormäßiges jetzt gesehen, was euch vielleicht ein bisschen besser gefallen hat? Die Melanie hebt euphorisch die Hand.
Ich habe euch ein paar mitgebracht, okay.
Oh ja.
Okay, ich habe nämlich nach Halloween waren so ein paar Filme reduziert. Ich habe Lamp gesehen.
Hm. Kennt ihr nicht?
Okay. Ja, kenne ich. Ich möchte jetzt aus Spoilergründen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wie fandest du das den Schluss? Weil ich fand das alleine von der Optik her, das sah mir irgendwie zu künstlich aus. Das hat mich ein bisschen rausgerissen, muss ich sagen. Ich fand es nicht uninteressant, aber das war so, dieses, wie heißt es so schön, Uncanny Valley oder so. Mhm. Also das wirkte auf mich nicht richtig.
Ich fand das auch irgendwie, weiß ich nicht, aber ich fand auch diesen ganzen Film irgendwie so, ich weiß nicht, man hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr darauf gewartet, dass irgendwie was passiert und dann war es dann irgendwie das und dann war man irgendwie so, okay, gut. Ja. Ich weiß nicht, ich fand das alles mit dem Schaf einfach, also mit dem Lamm so, ich war erstmal so irritiert, was ist denn jetzt damit? Was ist denn damit? Und dann sieht man das und ist so, oh mein Gott, okay, krass.
Ja.
Aber es werden irgendwie so viele so viele Sachen auch so angedeutet und die werden dann irgendwie nicht richtig weitergesprochen. Ach, keine Ahnung, also der hat mich so ein bisschen verwirrt zurückgelassen, muss ich sagen. Also irgendwie, ich fand den irgendwie nice, aber irgendwie auch nicht so richtig zufriedenstellend, weiß ich nicht. Ich habe dem jetzt so 3 Sterne gegeben. Aber definitiv ein Film, der einen zu 100% in Erinnerung bleibt.
Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Allein von der Idee her, ja.
Ein weiterer Film, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, Titan.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Verstehe ich jetzt nicht, das ist ein ganz normaler Film.
Ja?
Ist es der Film, wo sich eine Frau in ein Auto verliebt?
Verliebt sie sich richtig oder hat sie nur Verkehr mit dem Auto? Das
also ist jetzt Sex mit dem Auto?
Ich glaube, es hat mehr was mit Trieb als mit Leidenschaft zu tun.
Ja, aber das wäre es, ja.
Ja. Also ich fand den damals echt krass. Er hat mich nicht ganz so erreicht, weil er dann doch irgendwie, also ich fand es halt unglaublich schwer, mit ihr so zu connecten, weil der Film, ich hatte das Gefühl, dass der gegen Ende schon möchte, dass ich mit ihr auch so ein bisschen Empathie mitfühle. Aber das kann ich halt nicht für eine Figur, die so im ersten Akt einfach rigoros echt Leute erbarmungslos niedermetzelt, auch wirklich Leute, die nett sind zu ihr. Deswegen hatte ich da immer so eine Art von Diskrepanz drin, aber ich finde, der ist schon echt interessant und den vergisst man auch nicht. Das ist ähnlich wie Lamp, ja. Gutes Doppelfeature.
Ja. Ich habe die wirklich irgendwie nacheinander so geguckt und ich war nur so, was sehe ich mir eigentlich hier gerade an? Also richtig dieser Moment, wenn man so aus seinem Körper fährt und so von oben drauf guckt, so ist, was passiert hier gerade? Und dann habe ich das so meinem Freund erzählt, was ich eigentlich gerade gucke. Ja, also ich gucke gerade diesen französischen Film hier und gerade passiert was Interessantes in einem Auto. Jetzt ist sie schwanger. Von diesem Auto, glaube ich. Ja. Und dann ist da irgendwie so ein Vater und er denkt, dass sie das verlorene Kind von ihm ist. Und das ist alles so merkwürdig. Es ist alles so merkwürdig. Und ich dachte so, ist das das französische Kino? Und ich verstehe es einfach nur nicht. Ich weiß es nicht. Aber es war sehr amüsant. Ja. Und es war wirklich sehr interessant.
Ja. Schlogger, hast du den auch gesehen?
Nein, habe ich noch nicht gesehen. Also deswegen kann ich da auch nicht richtig mitreden.
Und ein Film, den erwähne ich jetzt noch. Und den habe ich geguckt. Da habe ich Sue auch ganz fieberhaft geschrieben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und Schlogger hat, glaube ich, auch irgendwie was dazu geschrieben. Und da musste ich jetzt unbedingt diese Podcast-Folge hören, denn ihr habt zusammen mit André Der Nebel besprochen. Und den habe ich auch gesehen am 24.11. Boah, und das war echt krass. Also das war, erstmal habe ich Sue angeschrieben so, oh mein Gott, da spielt ja der ganze, gefühlt der halbe Cast von The Walking Dead mit. Was ist das denn? Und vor allem, die sehen doch alle aus wie damals aus der ersten und zweiten Staffel. Ich war so, das kann doch kein Zufall sein, ne? Dann erzählt mir Stu halt so, dass es halt wie Frank Darabont, ne? Dass er ja auch in der ersten, dass er in der ersten Staffel auch so mitgewirkt hat. Und dann habe ich im Podcast noch erfahren, dass es ja auch einen richtigen Rechtsstreit um The Walking Dead auch gab und so. Also, und ich finde, du hast total recht. Das habt ihr auch besprochen, dass irgendwie niemand diesen Regisseur kennt. Und ihr habt total recht, weil ich kannte den auch nicht. Und der hat einfach die Verurteilten gemacht, ja. Es ist so absurd, dass man irgendwie den Namen nicht so gut kennt.
Und wie fandst du den Film? Wie hat der dich, also alle Hörer da draußen, hier ist wieder Spoiler, ne? Weil in unserem Cast mit André, Der Nebel, haben wir, da muss auch jetzt über das Ende besprochen werden. Also falls ihr keinen Bock habt, gespoilert zu werden über Der Nebel, dann, keine Ahnung, springt 3 Minuten nach vorne oder 5. Oder guckt in die Timecodes. Ich schreibe einfach Timecodes in die Beschreibung rein. Dann sag doch mal, wie du ihn fandest, Melli.
Ich fand den richtig gut. Ich fand den, also der hat mir richtig gut gefallen. Natürlich, also die Jumps, also nicht die Jumpscares, die Effekte sind natürlich ein bisschen veraltet, das auf jeden Fall. sie sehen zum Teil auch ein bisschen komisch aus und so ein bisschen, dass man so leicht lachen muss auch, weil irgendwie so, wie diese Viecher so eingesetzt werden und man sieht, dass es halt so, also es sieht so unnatürlich aus. Man hat das Gefühl richtig, dass das Viech und auch so die Person, dass die einfach gar nicht so im selben Raum sind, weil das irgendwie so eingesetzt aussieht quasi.
Also du hast ihn in Farbe gesehen, nicht in Schwarz-Weiß?
Ja, ich habe ihn in Farbe. Okay. Ich wusste auch gar nicht, dass es den nur in Schwarz-Weiß gibt. Fand ich ganz interessant. Habe ich dann auch durch euren Cast erfahren.
Da sind wir hier.
Ja, und ich habe so viele Sachen über den Film erfahren. Das war richtig gut.
Gute Werbung. Du kriegst das Geld später.
Ja, danke. Aber ja, ich mochte den richtig, richtig gerne. Und diese Frau, die hat mich so wütend gemacht. Ich kann wirklich nicht mit dieser religiösen, ich weiß nicht mehr ihren Namen, diese religiöse Fanatiker-Lady da, die da anfängt, den Laden dann so einzunehmen und die Leute so richtig aufstachelt. Das hat mich so sauer gemacht.
Und ja, das Ende?
Boah. Ich mag das,
aber... Habe ich wieder vergessen.
Nee, ich kann auch... Es ist so deprimierend. Es ist so ein Schlag in die Magengrube. Und ich muss sagen, dieses Gefühl, das ist irgendwie so ein Gefühl, was mich so richtig kriegt. Dieses Gefühl, du hast gerade einen riesigen Fehler gemacht. Ich finde, das ist einer der schlimmsten Gefühle, wenn du so realisierst, dass du was richtig falsch gemacht hast. Und dieser Film bringt das ja... Der treibt das ja auf die Spitze, dieses Gefühl. Weil was könnte man Schlimmeres machen als das so? Und dann dieser Moment der Realisation, das ist so, ich war so baff. Ich war wirklich so baff, als ich das gesehen habe. Und aber andererseits dachte ich so, geil. Das ist so deprimierend. Das ist so, das ist irgendwie so mein makaberer Filmgeschmack, weil ich finde es immer richtig, also ich mag es irgendwie auch, wenn Filme sich sowas trauen.
Und dann sag ich mal Prognose ganz wild jetzt schon, ohne ins Detail zu gehen, dass dir Black Christmas auch gefallen hat.
Das ist wirklich das, was, das bleibt mir einfach in Erinnerung. Also da weiß ich ganz genau, boah, ich finde das irgendwie, also klar, es gibt immer die Leute, die sagen, das finde ich irgendwie unsatisfying oder ich möchte, dass es ein Happy End gibt, aber nicht umsonst ist La La Land einer meiner Top-Lieblingsfilme.
La La Land, genau, da ging es mir auch so. Ich saß in dem Film, schon, der Hype war schon da, der Hype was real. Ich saß im Kinosaal und dachte während dem Film, ja okay, der ist schön, aber die Story ist halt ein Liebesfilm. Und dann kam das Ende und ich dachte, geil, das Ende hat so viel rausgeholt für mich. Nicht, dass der Film sonst schlecht wäre, die Musik ist toll, ihr wisst ja, aber das Ende hat für mich bei La La Land auch, ich fand es auch sehr gut. Also ich bin da sind wir, glaube ich, haben wir einen ähnlichen Geschmack, Belly. Obwohl, geil. Du und ich schätze ein, wir sind ja nicht die allerkrassesten, also ich zumindest die krassesten Horrorfans, aber so Enden, die eben auch zeigen, wie die nicht auf Teufel komm raus so ein Happy End reinquetschen müssen, die bleiben das eben an einem hängen, auch wenn sie schrecklich sind. Genau.
Ja. Das mag ich auch. Also ich brauche nicht unbedingt ein Happy End. Ich finde es, wie gesagt, irgendwie interessanter oder ja, irgendwie fast schon, dass ich manchmal so ein bisschen mehr, bei La La Land zum Beispiel, konnte ich viel mehr daraus mitnehmen. Weil, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein bisschen, okay, bei der Nebel... Weiß ich jetzt nicht, ob man sagen kann, das Leben spielt so, irgendwie schon auf eine Weise, aber so zum Beispiel bei La La Land ist es halt so, ja, aber das ist für viele so die Realität, das passiert halt so oft und es gibt eben nicht immer dieses Hollywood-Ende so. Ja, vielleicht kann ich auch nochmal kurz erklären, weil eigentlich, ich bin da so ein bisschen ähnlich wie Schlocker, weil ich war auch sehr, sehr lange so ein bisschen dem Horror-Genre abgeneigt. Und ich fange eigentlich jetzt auch ähnlich wie Schlocker erst an, so richtig die ganzen Klassiker auch zu gucken. Deswegen habe ich auch noch sehr, sehr viele Sachen nicht richtig gesehen.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es bei dem Intro oder ob es im Vorgespräch war. Wir haben ja gar nicht richtig erklärt, dass du auf deinem Channel, wie heißt er nochmal auf YouTube?
Einfach Melanie Kali.
Melanie Kali, dass es dir ja auch darum geht, dass du ganz viele Filme das erste Mal gesehen hast jetzt. Also, dass du auch darüber sprichst, wie ist es denn für dich? Und du hast ja auch noch einen geschichtlichen Hintergrund. Solche Filme jetzt in der modernen Zeit als jüngere Person eben das erste Mal zu sehen und die auch filmgeschichtlich und eben auch aus filminszenatorischen Gründen so ein bisschen zu bewerten. Funktionieren die noch? Und das passt ja so ein bisschen rein in dieses Konzept hier, ich sehe einen Film zum ersten Mal. Und da sind ja nun mal bei den Klassikern, so geht es mir ja genauso, ganz viele richtig geile Filme dabei, die man aber eben lange dann nicht gesehen hat, sei es darum, weil man eben keinen Horror sehen will, oder sei es vielleicht in deinem Fall dann eher, du hast ja viele Arnie-Filme zum Beispiel nachgeguckt oder Stallone, einfach viele 80er-Action-Filme und die man aus irgendeinem Grund dachte man, ja, die sind nichts für mich oder keine Ahnung, warum auch immer, und dann holt man die nach und weiß die eben ganz neu zu wertschätzen. Das ist ja auf deinem Kanal so ein bisschen das Ding und deswegen passt du hier ja auch so gut rein und deswegen cool, dass du auch so ein bisschen durch uns dann der Nebel nachgeholt hast und heute eben dann Black Christmas, das Original dann eben auch.
Ich weiß, Schloggy will gerade überleiten, aber normalerweise macht Schloggy mir immer meine Überleitung kaputt, deswegen mache ich mir ihre Überleitung kaputt. Oh Gott. Ich muss nämlich sagen, seitdem wir den Nebel jetzt nochmal geguckt haben, muss ich an dem Film immer wieder denken, wenn ich so vor Entscheidungen stehe, weil, wenn man das Ende mal herunterbricht, es wäre ja nichts passiert, wenn er einfach noch eine Minute gewartet hätte. Dann wäre ja nichts passiert. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in Köln am Bahnhof stehe und der Zug kommt nicht und ich mir überlege, gehe ich jetzt doch zur S-Bahn oder nicht, ist es so ein bisschen, wo ich denke, ah, okay, wenn ich jetzt losgehe, könnte ich die S-Bahn erwischen, aber da kommt die Regionalbahn und die bringt mich schneller nach Hause und das ist für mich so die Nebelsituation. Und das habe ich jetzt ganz häufig, dass ich... Ja,
ich
das
fühle
ist
den so
schlimm.
Sehr. Das ist der schlimmste Moment, wenn du dich entscheiden musst.
Ja.
Ist diese Anzeige richtig? Labern die nur Scheiße?
Schlimmer als das Ende
mein
von
Glück
der Nebel.
Woanders versuchen. Auf dem anderen Gleis dort drüben.
Ja, ich möchte auf jeden Fall ein Nebel-Remake drehen an irgendeinem deutschen Bahnhof. Das wäre schon richtig.
Der sehr neblig ist.
Ja, sehr neblig ist, ja. Okay, gut. Aber ich möchte jetzt doch Schlockers Überleitung nutzen und zu unserem Haupteck kommen, der da ist, Black Christmas aus dem Jahre 1974. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das Erste, worüber ich mit euch reden möchte, ist der deutsche Titel. Ich weiß nicht, wie der entstanden ist, aber es ist interessant, dass anscheinend es damals schon irgendwie Marketing-Heinis gab, die sich dachten so, ah, Black Christmas, Englisch, Schwarze Weihnachten, klingt jetzt auch nicht so geil, was könnte man denn nehmen? Und irgendein Tatzke hat dann gesagt so, ja, lass den Film mal nennen, Jesse, die Treppe in den Tod. Ich finde den deutschen Titel wirklich amüsant. Schlogger, kannst du mit dem deutschen Titel vielleicht ein bisschen mehr bonden?
Ich habe mir, also wir haben ja meine Instagram-Follower abstimmen lassen, durften die Black Christmas das Original von 74, Black Christmas, keine Ahnung, aus den 2000ern, ein Remake und
2006.
Und noch irgendein Remake aus 2016 oder so.
2019.
Ne? Das hat das dann schön nur die Hälfte gemerkt. Genau. Und da die Follower ja cool sind, haben sie das Original gewählt, so wie es sein soll. Vor allem, weil bei solchen Filmen oft Remakes ja relativ scheiße sind. Nicht alle, aber hier in dem Fall ist es auf jeden Fall so. Und du hattest ja in unserer Folge eben gesagt, ja, hier Black Christmas oder Jenny, die Treppe in den Tod. Und ich hab dir mal wieder nur halb zugehört und hab mir dann irgendwie gemerkt, dass der Film heißt Black Christmas oder Die tödliche Treppe. Und da hatte ich ganz andere Vorstellungen dann, was in diesem Film passiert. Und da habe ich irgendwann, ich habe ja mit meinem Mitgucker hier geguckt und habe irgendwann gesagt, warum heißt der Film eigentlich Die tödliche Treppe? Und er so, der heißt Die Treppe in den Tod. Und dachte, das ergibt viel mehr Sinn, weil das Böse ja im Obergeschoss des Hauses lauert. Aber ich hatte irgendwie so Bilder von so einem 70er, so handgemachte Effekte, wie so eine Treppe Leute tötet. Aber also hat meine Erwartung...
Ich sehe schon die Tagline vor mir, kein Geländer, kein Erbarmen.
Ja, nur ganz fieses Knarzen. Ja, also ja, sonst der deutsche Titel, also ich verstehe, warum man den Frauennamen reinnimmt, weil man irgendwie denkt, ja, Frauennamen ziehen mehr, keine Ahnung, Jenny ist ja der Name der Protagonistin.
Jesse,
ja, aber Treppe in den Tod finde ich voll daneben, also nee, hätte man sich was Cooles überlegen können. Dann lieber Schaukelstuhl des Todes oder so.
Also ich muss sagen, ich war auch sehr entzückt, dass deine Community den genommen hat, weil das ist einfach, wie ich auch finde, der interessanteste Film von den dreien. Und gerade wenn wir die Melanie dabei haben, die auch auf Retro steht und das ist ja auch ein Klassiker oder ein Genre-Klassiker, fand ich auch wirklich toll, den jetzt hier zu besprechen. Ich bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass es nicht der jetzt von 2006 gewesen ist, weil der ist halt nicht gut, aber der ist halt irre brutal. Da ist der Mörder halt so einer, der den Opfern dann auch beim lebendigen Leibe die Augen rausreißt und dann verspeist. Und das kann man ja schon mal sagen. Also man kann viel über den Original Black Christmas sagen und ich werde jetzt auch weiterhin einfach den Originaltitel benutzen. Aber es ist jetzt kein sonderlich brutaler Film, würde ich sagen. Also ich glaube, er hat einen FSK 16 und ich würde mal behaupten, das ist eine eher hellblaue FSK 16. Also der ist jetzt nicht so heftig, oder Melanie?
Ja, würde ich auch sagen. Ich hatte irgendwie erstmal Angst, wo das erste Telefonat war, dass es jetzt in so eine Richtung geht, dass er jetzt wirklich so ein Vergewaltiger ist oder so. Das hatte ich, also davor hatte ich jetzt Angst, dass es im Film irgendwie auch jetzt irgendwie so gezeigt wird. Aber dann gucke ich so und dann passiert so die erste Sache, also der erste Mord, und dann gibt's ganz viel Handlung. Und dann passiert so der nächste und dann gibt's wieder ganz viel Handlung. Also da lässt sich ja auch extrem viel Zeit, da auch so das Ganze drumrum zu erzählen, ne? Also, und ja, auch die Szenen an sich, der zeigt ja ganz oft nicht unbedingt explizite Sachen. Der schneidet dann ja auch nur weg oder zeigt nur so Ausschnitte. Also das ist wirklich, ich glaube, weiß nicht, wie man das heute bewerten würde.
Und es ist ähnlich wie bei Five Nights at Freddy's 2. Da hast du nämlich Melly gesagt, das ist relativ unblutig. Hier bei die tödliche Treppe, Black Christmas.
Stimmt.
Da selbst bei Szenen, wo jemand erstochen wird oder aufgehängt wird, siehst du kein Blut. Also da, als moderner Zuschauer denkt man, ah ja, jetzt tropft hier gleich ganz viel Blut runter, weil jemand an einem Haken aufgehängt wird. Aber man sieht nichts. Also es gibt eine Szene, wo es ein bisschen blutig wird, aber eben nicht unbedingt in den Mordszenen selbst. Das fand ich auch sehr interessant.
Ich bin ein kleiner Trottel und bin wieder davon galoppiert, aber natürlich sollten wir vielleicht Leute abholen, die jetzt nicht wissen, worum es in Black Christmas geht. Ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, ich weiß, der Film ist nicht ganz so populär, aber trotzdem werden wir den komplett durchspoilern. Deswegen seid gewarnt, durch den gerne an. Den kann man, glaube ich, so ziemlich überall finden, wo es Streaming-Titel gibt. Das ist jetzt kein großes Ding. Liebe Schlogger, kannst du uns kurz abholen, was ist denn so der grobe Handlungsrahmen von Black Christmas?
Also ich möchte erst nochmal sagen, Stu hat es schon gesagt, ihr könnt ihn zum Beispiel auf Prime auf Deutsch gucken. Guckt den Film euch bitte an. Also das ist wirklich ein, ich sag's jetzt schon, ich fand den ziemlich gut und ich bin ziemlich froh, dass wir den hier gesehen haben. Auch gerade, weil der so ein Vorreiter ist, was mir gar nicht bewusst war für so viele Sachen. Und der bringt auf seine eigene Art Horror mit, dass ich euch wirklich nur empfehlen kann, falls ihr den jetzt noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch bitte an. Egal ob Deutsch oder auf Englisch, der ist wirklich cool. So, und jetzt komme ich rein. Um was geht es? Es heißt eben Black Christmas, weil man sagt ja eigentlich weiße Weihnacht und hier sollte eben angezeigt werden, okay, das ist eben eine scheiß Weihnachten, das ist eben eine schwarze Weihnachten, da läuft alles schief, da werden Leute gemeuchelt und wir sind so in einer, wie heißt denn das auf Deutsch, die Sorority, so eine Schwesternschaft von der Uni in dem Haus und Melly hat es schon gesagt, da ist so ein anonymer Anrufer, der ins Telefon keucht und dann eben so Sachen sagt, ja, ich werde dich lecken, deine kleine Dose oder so, sagt er zumindest auf Deutsch. Wir haben beim Film dann hin und her geswitcht und geguckt, was sagt er auf Deutsch, und auf Englisch sagt er natürlich Kant, auf Deutsch sagt er Dose, deine kleine Dose. Also der sagt schon relativ anrüchige Sachen und die Mädels finden es natürlich auch nicht so geil. Und dann werden die Leute, die in dem Haus wohnen, von einer Figur, von der wir am Anfang aus Point-of-View-Sicht sehen, wie sie ins Haus schleicht und oben auf den Dachboden klettert, dann eben Stück für Stück umgebracht. Und ich weiß nicht, wie wichtig das wird, da habe ich die Verbindung nicht ganz hingekriegt, aber das werden wir bestimmt gleich besprechen. Parallel erfahren wir auch noch, dass draußen ein junges Mädchen umgebracht wurde, wodurch dann die Nachbarschaft sowieso schon so ein bisschen aufgeregt ist, ja. Und die Hauptfigur heißt eben Jessie.
Ja, ich danke dir und ich danke dir vor allem, dass du nochmal explizit gesagt hast, dass die Studentin das nicht so toll finden, diesen Anrufen, weil andersrum wäre es auch ein bisschen seltsam, glaube ich.
Oh, das ist aber schön, ja.
Oh, hallo.
Ruf bitte nochmal an. Morgen um 9 hätte ich noch Zeit.
Ja. Der Film kam 4 Jahre vor Halloween raus und wenn man so, ich sag mal, grob Ahnung vom Horror hat, weiß man, welchen wichtigen Stellenwert Halloween von Carpenter hat. Da würde man sagen, Carpenter hat so quasi den Ur-Slasher quasi damit erstellt. Jetzt haben wir aber halt eben Black Christmas, der 4 Jahre vorher kam. Und ich hatte den vor ein paar Jahren schon mal gesehen, da habe ich mir tatsächlich mal so ein Triple-Feature gegönnt. Da habe ich Peeping Tom geguckt aus den 60ern, der als Vorläufer des Psycho-Thrillers gilt. Da habe ich Bava's Bay of Blood geguckt von 71, der auch so als Proto-Slasher gilt. Und halt eben jetzt Black Christmas. Und was mir bei Black Christmas wirklich aufgefallen ist, also mir kann keiner erzählen, dass Carpenter den nicht gesehen hat. Also der Anfang alleine ist ja, also das ist schon so ein bisschen, also das, es wirkt fast ein bisschen, als ob der wirklich ziemlich viel geklaut hätte von Halloween, oder Melanie?
Ja. meine Halloween-Sichtung ist jetzt auch ein bisschen her und ich habe den bisher auch nur einmal geguckt. Aber was ich zum Beispiel auch so krass finde, ist halt so dieser POV-Shot allein schon, ne? Also das Warte, ich muss kurz. Ja, das kam doch auch vor in Halloween.
Ja, ja.
Also der erste Kill, ja, auch ganz, ich musste kurz so in Erinnerung wieder aufwühlen. Das war ja auch so die erste, also der erste Kill von Michael Myers, wenn er ja seine Babys oder seine Schwester.
Seine Schwester, da ist doch der Anfang von Halloween. Da siehst du doch aus der Sicht des Killers, die Kamera bewegt sich so und dann wird plötzlich eine junge Frau umgebracht. Und dann ist doch der Gag, dass man dann direkt am Anfang sieht, dass er eben als Kind, als kleines Kind, als Achtjähriger, Neunjähriger, keine Ahnung, eben seine Schwester dann umgebracht
wie
hat.
Wie Schlock er plötzlich auf Horror-Experte macht, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, ja, also POV-Shot und auch noch dieses Geatme so, also dass dieses Geatme auch noch so mitgefilmt wird, ne? Ja. Das ist schon sehr nah dran.
Ich war auch von dem POV-Shot
John,
echt beeindruckt.
John, willst du uns was sagen?
Ich war von diesem POV-Shot auch wirklich beeindruckt, weil es ist ja nicht so, dass der nur irgendwie geradeaus geht. Der klettert ja auch wirklich dann so eine Balustrade drauf und so. Ich habe mich dann auch mal ein bisschen schlau gemacht. Der Kameramann, das ist auch wirklich, also wenn man die Hand von dem Killer sieht, ist es auch wirklich die Hand des Kameramanns. Und der hat wohl extra so eine Vorrichtung gebaut, dass er die Kamera benutzen kann, aber halt mit den Händen frei agieren kann. Und das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend. Ich würde sogar so weit gehen, ich fand es sogar bisschen beeindruckender wie in Halloween, weil diese POV-Shots kommen häufiger vor und irgendwie, also vielleicht auch, weil ich jetzt Black Christmas noch nicht so häufig gesehen habe, ich fand die auch stimmungstechnisch echt ziemlich krass. Die haben gut bei mir funktioniert.
Ja, man muss ja auch bedenken, heute kannst du dir ein Handy drumherum hängen oder Kameras sind so mini klein, aber damals waren Kameras ja riesengroß. Auch als er da diese Balustrade hochklettert, habe ich auch gesagt, hä, wie macht er das denn? Hat er sich jetzt die Kamera irgendwie auf die Schulter tapen lassen oder so? Also fand ich echt auch, wie ihr auch gesagt habt, beeindruckend.
Kommen wir mal zu den Figuren. Wir haben ja schon gesagt, die Hauptfigur gespielt von Olivia Hussey, glaube ich, heißt die werte Frau, Jess. Dann haben wir noch Peter, ihren Freund von Kirdulela, den Namen kriege ich nicht ausgesprochen, aber ich kannte den Mann. Ihr kennt das bestimmt nur alle, ihr kennt ein Gesicht, aber ihr kommt nicht drauf und ihr verzweifelt daran und ältere Semester wie ich werden noch wissen, wie unglaublich schlimm das damals war. Aber jetzt mit der Macht des Internets ist es ja gar kein Problem. Und tatsächlich habe ich dann mit ein bisschen Google-Recherche herausgefunden, das ist der männliche Hauptdarsteller aus 2001. Das heißt, der hat 6 Jahre vorher in 2001 mitgespielt. Das war einer der Astronauten. Und daher kommt er mir bekannt vor. Außerdem noch relativ bekannt ist Barb, gespielt von Margot Kidder, die dann ein paar Jahre später Lois Lane in den Richard Donner Superman-Film gespielt hat. Und Horrorfans könnten noch kennen John Saxons als Lieutenant Fuller, der, ich möchte sagen, einzige, zumindest grob funktionelle Polizist in diesem Film. und John Saxon hat auch eine kleine Rolle in Nightmare on Elm Street. Aber seid mir nicht böse, liebe Besetzung, wenn ich sage, es ist jetzt kein Cast der A-Liga, oder Melanie?
Ja, also ich kannte jetzt keinen der Schauspieler.
Was? Skandalös.
Tut leid. ich muss auch sagen, dieser John Saxon hat mich irgendwie total an Zac Efron erinnert. Ich weiß nicht warum. Ich finde, der hatte so ein bisschen was von Zac Efron,
oder? Verstehe ich, ja. Der hat ein ähnliches Gesicht, auf jeden Fall.
Ja, ich habe irgendwie die ganze Zeit an Zac Efron gedacht. Und irgendwie war er mir sympathisch dann.
Okay.
Ich meine, er macht doch einen guten Job. Er macht doch einen guten Job. Also so als Polizist, wie gesagt. Du meintest ja, er ist so mitunter der Einzige, der mal so ein bisschen nachdenkt scheinbar.
Ja.
Und sich auch Mühe gibt, so, ne?
Ich muss mir die ganze Zeit hier Sachen aufschreiben, an die ich auch unbedingt noch denken muss später, weil ich habe das Gefühl, ihr kennt es ja, man guckt einen Film und denkt, ja, aber das muss ich alles doch sprechen und wenn man sich nichts aufschreibt, dann vergisst man das und ich habe hier zwar Notizen, aber während ihr redet, kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Schauspieler, nee, ich kannte keinen der Schauspieler, aber ich habe ja meinen lieben Mitküker hier neben mir, der zwar Redeverbot hat, weil er weiß, dass wir im Podcast über alles sprechen, aber so Dinge wie, ja, das ist der Schauspieler aus 2001 oder ja, Olivia Hussey finde ich toll, das kriege ich natürlich, das darf er dann natürlich sagen. Liebe Grüße gehen raus und deswegen wurde ich so ein bisschen mit dem Cast angefreundet, wurde mir, also die Namen wurden dann alle schon genannt.
Ich finde ja, der wichtigste Hauptdarsteller in dem Film ist aber für mich halt dieses Haus, weil es spielt ja wirklich zu Großteil in und um dem Haus herum. Und dieses Haus, wir haben schon gesagt, das ist so ein Sorority, also ein Studentenwohnheim. Ich kenne mich damit halt nicht aus. Ich weiß sogar, ich glaube, in Deutschland gibt es sowas, glaube ich, gar nicht.
Doch, gibt es. Ich war schon in einer in Freiburg. Aber bei Jungs. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Ausnahme für Schwestern gibt, aber wenn es das für Jungs gibt, warum dann nicht auch für Mädels?
Und ich finde, dass der Film relativ gut in den ersten Minuten schon diese, ich nenne es mal diesen Mikrokosmos aufbaut, so mit Kleinigkeiten. Zum Beispiel, du hast halt an der Tür so einen Weihnachtskranz, aber es sind halt keine Sterne oder irgendwelche Schneeflocken dran, sondern so kleine Alkoholflaschen, wo du genau weißt, okay, hier leben wahrscheinlich jüngere Leute, die auch gerne ein bisschen Party machen. Und dann hatte ich am Anfang ein bisschen Angst, dass diese Figuren vielleicht so ein bisschen überzeichnet sind oder einfach zu klischeehaft. Aber ich war dann doch sehr positiv überrascht, dass das jetzt keine so tiefen Figuren sind, aber es waren jetzt auch keine Abziehfiguren. Das hat mir sehr gut gefallen. Hm. Ich liebe es, wenn wir uns einig sind.
Ja. Dann ist alles so still. Eigentlich brauchen wir brauchen mehr Hate oder mehr Liebe, keine Ahnung.
Ich dachte irgendwie auch erstmal, dass die Figur Barb irgendwie der Hauptcharakter ist, weil der Film sich das, also zu Beginn eigentlich so ein bisschen auf sie fokussiert, weil sie auch die Erste ist, die den Anruf annimmt, glaube ich.
Ja, oder? Das stimmt.
Sie nimmt ihn an, ne? Also ich glaube, sie redet ja erstmal auch irgendwie mit ihrer Mutter oder so. Aber dann ist es ja eigentlich halt Jessie, die Hauptfigur ist.
Ja.
Ich war erstmal so ein bisschen verwirrt.
Die so viel säuft die ganze Zeit?
Genau, ja, weil die wird eigentlich am Anfang so fokussiert.
Ja, ich dachte halt auch, dass sie die Hauptfigur ist, allgemein deswegen, weil sie halt eben später Lois Lane in Superman gespielt hat. Ich dachte halt eben, okay, das ist jetzt so ihre erste große Rolle. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, dass erst so im Laufe des Films dieser Shift kommt rüber zu Jessie. Da muss man sagen, hat der deutsche Titel ein bisschen versagt oder einiges weggenommen. Aber es wirkte sich, also für mich wirkte dieser Shift auch irgendwie organisch. Mhm. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Also allgemein sage ich direkt schon, ich war erstaunt, wie gut der Film mir gefallen hat. Also wirklich. Danke nochmal an Schlockers Community.
Ja, aber du hast die Black Christmas wieder ausgewählt. Also da hattest du ja schon Hintergedanken, dass das ein guter Film ist. Und hier auch wieder nur, wir haben es schon angesprochen, aber wie überrascht ich bin, wirklich während der Sichtung, als ich dann meinte, ah ja, der Film kam nach Halloween, oder? Ganz klar, der hat es kopiert mit dem POV. So nein, der war vorher. Der war der erste, oder weiß nicht, ob es der erste war, aber zumindest der hat hier das POV vor Halloween gemacht mit dem Keuchen. Mhm. Und der hat noch einige andere Sachen gut gemacht, auf die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen.
Was sagt ihr denn, wie der Film den Killer darstellt? Denn wir sehen ja, also wenn man Halloween rannimmt, wir sehen halt Michael Myers mit seiner Maske, aber vom Killer aus Black Christmas 1 sehen wir im Prinzip eigentlich immer nur ein Auge, was irgendwie so aus so einem Türschlitz lugt und halt eben irgendwie einen Schatten oder so oder so, sonst was. Aber wir sehen ihn ja wirklich, wirklich nie komplett. Und ich fand das in der Hinsicht interessant, weil ich habe einmal auf Standbild gemacht bei dem Auge und dachte mir so, boah, das sieht aber jetzt nicht so bedrohlich eigentlich aus. Eigentlich sieht es aus wie ein Auge von einem ganz normalen Typen. Oh gut, ich möchte ihn jetzt auch nicht im Wandschrank haben, aber irgendwie...
Denkst du, dass Augen von Mördern und bösen Menschen, dass die irgendwie anders aussehen? Dass die viereckige Pupillen haben oder so? Die leuchten rot vielleicht?
Ja, also ich weiß es, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben kann, aber ich dachte mir so, ich glaube, wenn man den Wandschrank jetzt aufmachen würde, würde jetzt keine Figur stehen, wo ich sagen würde, das ist ja gruselig, sondern einfach ein kleiner Typ, der halt einfach den Vorteil nutzt, dass keiner weiß, dass er da ist.
Ja, und es ist ja auch so ein bisschen, der Film spielt ja damit. Ihr habt schon gesagt, der Freund von Jesse, der feste Freund Peter, dass so damit gespielt wird, ob er jetzt der Täter sein könnte, vor allem im Showdown am Ende. Und das heißt, den Schatten, den man vom Täter sieht, der hat auch eine ähnliche Frisur wie Peter. Oder, na, wir spoilern ja auf jeden Fall. Also, und das wissen wir auch so ein bisschen von ihm, dass er, ich meine, diese Frisur war in den 70ern jetzt auch nicht so selten, so ein bisschen, ihr wisst schon, so ein bisschen pilzartig. Aber das wissen wir zumindest auch noch über den Täter.
Der Täter war ein Beetle. Ja. Du hast es ja schon angesprochen, es ist ja auch so, dass vor oder draußen ja eine Leiche gefunden wird, also die Polizei ist in Aufruhr, weil da schon jemand gestorben ist. Und ich fand es auch total beachtlich, dass der Film uns auch relativ, im Unklaren lässt nach der Backstory dieses Killers. Wir wissen ja wirklich gar nichts. Es fängt ja wirklich direkt damit an, dass er dieses Haus quasi findet und da eindringt. Und der Film auch sofort diese Grundstimmung etabliert, dass wir wissen, okay, das ist nicht gut, was da passiert. Das ist nichts Schönes. Aber er auch komplett darauf verzichtet, diese Backstory von ihm auszuarbeiten. Der Regisseur Bob Clark meinte wohl mal, ja, er hätte eine Backstory für den Killer auch wirklich gehabt, weil er ja auch immer wieder die Namen Agnes und Billy erwähnt. Aber er fand es irgendwie effektiver, uns da im Dunkeln zu lassen. Ich muss sagen, ja, das passt auch, weil dieser Killer ist noch viel ungreifbarer, noch viel schemenhafter als so Michael Myers, weil Michael Myers hat halt einfach so diese Lore, dieses Mysterium, aber dieser Killer aus Black Christmas, der ist so mysteriös, dass der halt fast schon wie ein Geist eigentlich ist. Mandy, hast du Angst vor solchen Killern?
Ich finde das hier richtig, richtig effektiv gemacht. Hm. Also ich dachte auch eine ganz gute, also irgendwie dachte ich, nee, es kann ja nicht wirklich Peter sein, das ist irgendwie zu einfach. Und auch, wenn man das Auge sieht, hat das nicht so ein bisschen auch so einen Braunton?
Das ist auch, warum man keine Angst haben sollte, ne? Braune Augen, pff, lachhaft.
Ich weiß, aber oder hatte der nicht irgendwie so mehrere Farben so drin in dem Auge? Ich weiß
keine
nicht mehr
Ahnung.
Genau. Aber dann dachte ich irgendwie so, irgendwie sieht das nicht so ganz aus wie die Augen von Peter, wo wir ihn das nächste Mal dann gesehen haben. Mhm. Auch wenn ich wirklich dachte, also ich dachte mir nur so, okay, wenn Peter jetzt nicht der Killer ist, dann finde ich aber, ist er irgendwie mitunter das zweitgrößte Arschloch des Films, weil es ist ja so eine unsympathische Figur. Der hat mich richtig sauer gemacht, muss ich sagen. Aber ansonsten fand ich das, das hat mir richtig gut gefallen. Also, dass der Film sich das auch traut und auch noch so viele Fragen offen lässt, weil hat jetzt dieser Mord an diesem kleinen Mädchen wirklich irgendwie etwas damit zu tun? Wer sind diese Personen, über die er redet? Na, und natürlich, wenn wir auch schon jetzt so Richtung Ende gucken, wir erfahren es halt nie, ne? Hm. Ist ja das überhaupt jemand, der in irgendeinem Zusammenhang steht mit dieser Schwesternschaft? Oder ist es einfach nur ein Random, ne? Hm. Offensichtlich hat er ja irgendwie Probleme. Also der ist ja irgendwie auf eine Weise nicht
kommst
ganz psychisch gesund, würde ich sagen. Ja, das ist halt so, da sind so viele Fragen offen und der Film traut sich auch, das von Kauf zu nehmen, ne?
Ja, also ja. Es ist eine total interessante Figur. Also es ist keine Figur eigentlich, oder? Hm.
Ja, aber ist es nicht, also ich habe ja schon oft gehört, dass bei Halloween Michael Myers, der steht ja wieder auf, unnatürlich. Hm. Sodass du das Gefühl hast, der steht irgendwie für was Übernatürliches, für was Übernatürliches Böses, der ist kein Mensch. Aber hier bei Black Christmas, das ist wirklich, der steht wirklich für was Böses, weil er eben kein Gesicht bekommt. Das ist einfach ein Typ, der vielleicht gesehen hat, auch bei dem brennt Licht oder da ist ein Fenster oben offen, da gehe ich jetzt hin und deswegen bringe ich die alle um. Und wir haben es ja schon angedeutet, also das Ende ist auf jeden Fall offen. Peter wird verhaftet am Ende, weil alle denken, ja natürlich war er.
Peter stirbt,
Entschuldigung, danke, weil Jesse denkt, er sei der Täter und sich gegen ihn wehrt und ihn dabei umbringt. Und alle denken dann, ja okay, Peter war's. Und wir sehen aber am Ende, dass oben auf dem Dachboden, wo der Täter sich die ganze Zeit eben verschanzt, dass dann noch geröchelt wird und geguckt wird. Also der lebt offensichtlich noch. Und das heißt, der könnte ja auch einfach weiterziehen. Ich weiß jetzt nicht, was in den nächsten Teilen passiert, aber das steht doch viel krasser auch für so einen Horror, weil das kann einfach jeder sein, das kann alles sein, das kann dir passieren, der kann einfach ins nächste Haus einsteigen, das ist völlig willkürlich, wen er sich als Täter ausgesucht hat, so suggeriert der Film zumindest. Mhm. Ja, und da habe ich noch eine Frage. Also denken wir denn, dass der auch das Mädchen umgebracht hat?
Ja.
Wahrscheinlich schon, oder?
Ich habe es so verstanden. Mhm. Also in meiner Welt ist es so, dass es ähnlich wie Michael Myers halt, dass der geflohen ist aus einer psychiatrischen Anstalt oder sonst was, hat dann ein Mädchen umgebracht, hat dieses Haus gefunden, ist da eingedrungen und macht
ja,
halt
vielleicht
das,
auch,
was
dass er sich verstecken wollte dann da.
Ja.
Ich und muss dann halt hat auch er sagen, nebenbei ein paar Leute umgebracht.
Ja, ich muss auch sagen, so wie er halt ihm gezeigt wird oder wie er agiert, das hat ja schon was, also er spielt ja auch mit denen so ein bisschen. Also es wirkt auf mich nicht wie eine Figur, die sich da versteckt, um dann weiterzuziehen, sondern einfach wie eine Figur, die Chance jetzt einfach nutzt, die gesehen hat, ey, guck mal da, das ist ein Haus voller junger Frauen und das muss man ja ganz klar sagen, anscheinend tötet er am liebsten junge Frauen, weil ich glaube nicht, dass er jemand anderes tötet, nämlich nur Frauen. Das ist ja auch
na,
so
den Typen noch.
Stimmt, den Polizisten. Stimmt, ja,
und in dem Haus, dadurch, dass eine Schwesternschaft ist, da sind halt auch nur Frauen. Also wir können nichts rauslesen, was seine Vorlieben jetzt sind. Ja, also wir können natürlich ihm vorwerfen, dass er lieber Frauen umbringt, weiß ich nicht. Aber da auch können wir schon direkt zum ersten Opfer. Das ist ja so ein junges Mädchen, das über die Weihnachtsfeiertage wegfahren möchte, nach oben geht, um zu packen. Mhm. Und dann wird sie direkt mit einem Duschvorhang oder mit irgendeiner ähnlichen durchsichtigen, plastikartigen Folie umgebracht. Und als ich nach dem Film gesucht habe, habe ich auch gesehen, das Cover vom Film ist, also zumindest das, was ich gesehen habe, die Version, war eine Figur, die auf einem Schaukelstuhl sitzt und eben auf dem Kopf einen Plastiksack hat, einen durchsichtigen. Und das fand ich schon total schrecklich, dieses Bild. Ich finde das ganz grausam. Und das ist eben das Schicksal, was dem ersten Opfer passiert. Dieses junge Mädchen, was einfach nur wegfahren will, die dann den ganzen Film über, ich meine, der Film spielt ja auch nur über eine, ist ja 48 Stunden lang oder so. Also der Film ist nicht 48 Stunden lang, aber er spielt eigentlich zu einem Großteil nur an 24 Stunden. Wir sehen aber auch den Tag vorher. Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. Und die ganze Zeit sehen wir, wie dieses junge Mädchen, diese Leiche, oben auf diesem Schaukelstuhl sitzt und er spielt auch mit ihr. Er setzt ihr mal eine Puppe in den Arm, er schaukelt sie ja an. Und dieses Bild, ich finde das so schrecklich, obwohl wir explizit nichts sehen, aber mir vorzustellen, entweder mir passiert das, ich meine, da bin ich tot, aber es ist trotzdem ein gruseliges Bild. Oder wir sehen ja später, dass ihr Vater sie suchen kommt und der ist im gleichen Haus, findet aber nicht heraus, was mit seiner Tochter passiert ist. Und dann sehen wir so einen Shot oben bei der Leiche von der Tochter in dem Plastik, die in dem Schaukelstuhl sitzt mit dem Plastik übers Gesicht und dann durchs Fenster raus zum Vater. Das fand ich als Mutter so schrecklich. Das war so, dass ich mir vorstelle, dass mein Kind ermordet auf so eine Art in dem Haus sitzt, wo ich gerade nach ihm suche. Ging euch das auch so oder bin ich da ein bisschen empfindlich?
Das Absurde ist ja wirklich auch noch, ich weiß nicht, ob das nicht sogar das ist der letzte Shot, ne?
Auch noch, ja.
Ja, also dass sie wirklich am Fenster sitzt und theoretisch könnte man sie von draußen sehen.
Ja, genau.
Das ist auch noch so, da spielt der Film auch noch so grausam mit, ne? Weil sie ist die ganze Zeit da, sie ist die ganze Zeit in greifbarer Nähe, aber niemand guckt halt irgendwie da nach oben hin oder vielleicht sieht man das auch nicht aus jedem Winkel von unten, ne? Also da ist auch so eine Dreistigkeit hinter, sie direkt an dem Fenster zu platzieren, ne? Aber ich finde, das macht mir auch richtig Gänsehaut. Also ich finde das so creepy auch.
Also vor allem, weil der Film ja auch das Ding hat, es spielt alles in diesem Haus und eigentlich ist ja dein Haus auch der Ort der Sicherheit. Ne? Also du bist halt gewohnt, wenn du draußen angegriffen wirst, gehst du in dein Haus, weil du bist du sicher. Mhm. Und der Täter agiert ja nur in diesem Haus, also sobald er halt einmal drin ist. Und das ist halt eben das Perfide daran. Auch dass das Ende, und wir springen gerade immer ein bisschen hin und her, aber es sei uns gegönnt, wenn man eben glaubt, der Schrecken ist vorbei und sie sitzt da und sie liegt da, die Jessie liegt da in ihrem Bett und ist erschöpft und dann reden die Leute noch ein bisschen dass das ja alles vorbei ist und dann gehen sie und dann hast du diesen Schwenk nach oben und du siehst halt eben, der Killer ist noch da und dann siehst du halt von außen diese, was Melanie schon sagte, diese Szene mit der Leiche da, wobei man ja auch sagen muss, sie ist ja so platziert, diesem Schaukelstuhl, dass man von außen auch annehmen könnte, da sitzt jemand am Fenster im Schaukelstuhl. Ne? Der Bob Clark hat das wirklich sehr, sehr gut inszeniert, muss ich sagen. Ich war da wirklich hin und weg und der hatte so ein paar Szenen, die ich wirklich eindrucksvoll fand. Und da gehe ich mal gleich zum dritten Kill, ist es, glaube ich, nämlich der von Margot Kidder. Weil das ist, glaube ich, schon der brutalste Kill, weil sie liegt im Bett und der Mörder hat dann so eine Skulptur aus Glas, ich glaube so ein Einhorn oder irgendwas Spitzes und sticht halt immer wieder auf sie ein und das wird gegengeschnitten mit draußen ist so ein kleiner Weihnachtschor und der singt halt dabei. Und das fand ich richtig gut geschnitten. Das war wirklich unangenehm, das zu gucken. Das hatte fast so ein bisschen was von Psycho mit der Duschszene, weil ich dachte echt so, boah, der schlachtet die jetzt regelrecht ab und ja, das tut er auch, aber ich dachte auch, ich sehe gerade alles, aber im Prinzip siehst du nicht viel. Du siehst immer nur, wie das Ding so aufblitzt, dann runterfährt. Du siehst mal kurz ihre blutige Hand, die zur Seite fällt und halt eben die Leute, die draußen Weihnachtslieder singen. Und das fand ich richtig unangenehm. Das fand ich, also das ging mir durch Mark und Bein, die Szene.
Ja, stimmt. Die war auch sehr gut, ja.
Aber fandet ihr es nicht auch so schön weihnachtlich?
Das ist ein schöner Weihnachtsfilm, könnte ich auch mit meinen Kindern mal gucken.
Nee, aber der ist schon gut weihnachtlich. Also so in der Kategorie Weihnachten. Da kommt er bei mir auf jeden Fall durch. Also ich finde, es muss irgendwie so ein Weihnachtslied vorkommen, mindestens eins. Es muss schön geschmückt sein, am besten auch noch so rund um die Feiertage. Und ich finde, das erfüllte alles.
Ja, aber ihr sagt ja, ihr seid noch nicht so in Weihnachtsstimmung. Dann müsst ihr den Film wohl noch ein paar Mal gucken auf jeden Fall.
Ja, aber gestern hat er mich richtig gut angestimmt.
Habt ihr ihn auf Englisch geguckt?
Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, weil auf Prime gibt es ihn, glaube ich, nur auf...
Ja, gibt's. Wir haben ihn erst auf Englisch geguckt und dann nochmal auf Deutsch, die ersten 20 Minuten direkt hinterher. Und es, also der Film war trotzdem so gut, den kann man eigentlich direkt nochmal gucken. Und die deutsche Synchro, die funktioniert trotzdem auch.
Die ist so witzig gewesen zum Teil. Ich bin eigentlich richtig froh, dass ich den auf Deutsch geguckt habe, ausnahmsweise mal, weil ich bin eigentlich so ein OV-Gucker. Aber diese, wir müssen kurz über sie reden, weil sie war so der heimliche Star des Films, fand ich diese...
Diese Hausmutter.
Ja, Hausmutti, ja, so würde ich sie auch bezeichnen. Ne? Die ist so witzig gewesen. Oh mein Gott, ich fand es auch so traurig, dass sie gestorben ist. Aber die ist ja, also die ist auch low-key eine Alkoholikerin, das muss man schon sagen. Aber die war so witzig und auch die, wie die Sprüche übersetzt haben von der. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das im Englischen genau war. Das war so witzig.
Im Englischen sind die nicht so, also da, die droppt schon auch mal einen Spruch, aber im Deutschen, es war halt so eine typische, manchmal bringen die einfach Witze rein, die im Original gar nicht da sind. Und als sie zum Beispiel, sie hat ja überall Schnapsflaschen versteckt, im Klo-Spülkasten und in so einem Buch drin. Und ich glaube, auf Englisch sagt sie dann, okay, B wie Booze, also wie Alkohol. Und auf Deutsch sagt sie irgendwas, hallo, Freund Shakespeare oder so. Und trinkt dann da eben aus der Flasche raus. Ja, die hat irgendwas vom Spiegel...
Wein.
Ja, das wäre auch gut gewesen. Und vorm Spiegel danach sagt sie auch noch was im Original nicht da war. Und ihre Synchronstimme ist ja auch so schön kratzig.
Die war sagen, so dass, witzig.
Ja, vor allem hat die eine Szene gehabt, die fand ich richtig toll, weil der Film auch relativ gut ist, hier Sachen zu erklären. Und zwar im Finale ist es ja so, dass Jesse das Haus nicht verlassen kann. Weil wir halt, ne, und dann irgendwann halt eben sich dazu entscheiden muss, so, okay, ich muss jetzt hier auch mal selbst aktiv werden und mit dem Schürhaken nach oben geht, weil die Tür halt so festgefroren ist. Und das wird ja zu Beginn des Films erklärt, weil sie diese Herbergsmutter, nenne ich mal, auch so richtig so mit ihrer ganzen Kraft versucht, diese Tür aufzustemmen, weil die Tür irgendwie kaputt ist. Das fand ich auch ganz cool, wie der Film das etabliert. Und um bei der Herbergsmutter zu bleiben, ich mochte auch, das klingt jetzt ein bisschen gemein, ich mochte auch den Killer an ihr.
Das ist die mit dem Haken, genau, was ich vorhin meinte. Wo man dann, man sieht so, wie er den Haken auf sie draufschleudert und dann sieht man so einen Schnitt auf die Dachluke von unten und dann erwartet man eigentlich so, dass jetzt Blut runtertropft, kommt aber nichts. Aber man sieht halt, man hört, glaube ich, die Geräusche dann, was da oben passiert.
Ich war
und sie hängt dann ja auch die ganze Zeit, also die eine im Schaukelstuhl bleibt da und die andere bleibt den ganzen Film,
das
der ja, wie gesagt, nicht lang ist. Also er spielt über eine Laufzeit von einem Tag, aber bleibt auch die ganze Zeit da hängen an ihrem Haken.
Ja, also sie und die andere, das sind die zwei Kills, die oder Opfer, die ganze Zeit im Dachboden bleiben. Die werden auch nicht gefunden. Das ist auch krass.
Ja, geht auch keiner hoch. Geht die Polizei nicht hoch? Nö, Dachboden,
ich finde das
was
aber
das
so
sein?
Skurril, dass die nicht das ganze Haus durchsucht haben.
Ja.
Und dieser Dachboden ist ja nicht so versteckt. Ich meine, da führt eine Leiter hoch. Das sieht man
aber
ja.
Aber du
eigentlich
kannst da nicht mit Logik kommen. Auch was du schon meinte am Ende, als sie dann sagen, ja, jetzt ist ja alles gut, jetzt können wir unser Opfer, was da gerade im Koma liegt, in Ohnmacht gefallen ist, können wir allein im Haus lassen.
Boah,
kein
ich dachte
Problem.
Auch so, mein Gott, das könnte. Der eine macht noch das Licht aus. Ich denke mir so, was soll das?
Schlaf gut, all deine Freunde sind tot.
Bis morgen.
Aber eine Frage, die mich interessiert, weil ich glaube, ich fand den Kill an dieser Herbergsmutter auch deswegen so gut, weil ich nicht damit gerechnet habe, weil das war für mich so eine Comic-Relief-Figur, wo ich dachte, klar, die kommt jetzt mal am Anfang ein bisschen hin, ne, lustig, Alkohol, und geht dann wieder. Und das war es dann. Aber ich war dann schon, wie gesagt, überrascht, dass sie stirbt. Wie war es bei dir, Melanie?
Ich dachte sogar, weil ich war den Film anfangs über sehr verwirrt, wer ist jetzt die Hauptfigur? Ja. Und irgendwie war der Fokus dann noch eine ganze Zeit wirklich auf sie. Und dann dachte ich so, ach, vielleicht ist sie ja die Hauptfigur. Aber wo sie dann so alleine war, dachte ich so, ach nee, suche jetzt nicht diese Katze. Und ich fand das auch voll traurig dann. Weil ich fand sie halt so witzig. Und ich dachte so, ah ja, die kann ruhig länger bleiben. Und dann, nee.
Ja, nö, da war ich. Da konnte der Film machen, was er wollte. Da hatte ich keine Aktien zu. Langweilige Antwort.
Hattet ihr das Gefühl, dass es zufriedenstellend war, dann am Ende, wenn es dann, sag ich mal, zum Schlagabtausch kommt, Jesse gegen den Killer? Weil es gibt ja schon so was wie, ich möchte sagen, ein Duell ist jetzt übertrieben, aber wenn man das halt vergleicht mit anderen Slashern, ne, das ist ja auch so eine Art Formel, die es gibt, ne, es gibt diesen großen Kampf halt, das Final Girl, und man kann ja sagen, Jesse ist sowas wie das erste Final Girl der Filmgeschichte, gegen halt diesen Killer, aber so richtig, so Und ich meine das nicht als Kritik. Ich fand das eigentlich sehr interessant, aber es hatte nicht so diesen Effekt auf mich, so dass ich jetzt dachte, wow, das ist jetzt, das gefällt mir gerade, das ist toll, das ist so, das wirkt so ist befriedigend, dass jetzt endlich so das Final Girl jetzt zurückschlägt. Ich fand halt, Jesse war immer halt so dieser Kanarienvogel, nenne ich es mal. Und er blieb immer die Katze. Und normalerweise hast du ja ganz oft bei Slash schon, dass es zumindest einigermaßen sich umdreht. Zum Beispiel, wenn Laurie Strode Michael Myers irgendwie das Messer in den Wanz trampt oder so. Und das hast du hier ja nicht. Ich finde, dass Jesse immer in der, Anführungszeichen, Opferposition bleibt.
Na, kurz eine Frage. Du hast gesagt, sie ist das erste Final Girl der Geschichte. Also ist es wirklich so, dass Black Christmas der erste Slasher der Filmgeschichte ist?
Nicht ganz. Es gibt noch diesen Bay of Blood von Mario Bava von 71, der das so ein bisschen auch etabliert hat. Aber da gibt es kein wirkliches Final Girl. Der ist mehr episodisch strukturiert, würde ich sagen.
Okay,
also ja, Jesse, also ich sage ganz mal, ich bin der Experte hier, wenn nicht, gerne die Kommentare mich berichtigen, aber ich bin mir sehr sicher, dass Jesse in Black Christmas das erste Final Girl der Filmgeschichte ist, so wie wir mittlerweile Final Girls halt wahrnehmen oder kennen.
Ja, dann würde ich sagen, dass das okay war dafür, weil sie hatten ja keine Vorbilder und man sieht es zwar nur offscreen, aber sie wird ja dann richtig aktiv, indem sie Peter umbringt. Es ist zwar der falsche Täter, aber sie ist doch da schon recht aktiv dann.
Mhm.
Aber du siehst es ja nicht, wie sie ihn umbringt. Du siehst ja nur, wie
der. Ja, aber sie tut es. Also,
Schatten, ja, genau. Ja. Übrigens, auch eine krasse Szene, wenn die Polizei dann diese Luke aufmacht und dann siehst du die beiden da liegen und denkst, oh fuck, die sind ja beide tot. Und dann macht sie aber die Augen auf und denkst, okay, was ist jetzt los? Und dann, oh fuck, die hat den wirklich umgebracht. Das fand ich schon krass.
Ja, und da. Warte mal, Melli, beantworte du erstmal die Frage, wie du sie als Final Girl findest.
Ja, es ist halt auch ein bisschen schwierig zu inszenieren, wenn du den Killer halt wirklich gar nicht zeigen willst, ne? Hm. Das ist halt schon herausfordernd. Also letztendlich, ich weiß gar nicht, wie lange das überhaupt ging. Also sie hat so die Tür so gegen ihn geknallt und er so, oh. Dann ist sie runtergerannt, dann hat er sie an den Haaren gepackt, sie so, wow. Dann ist sie in den Keller.
Wow.
Und das war's ja irgendwie auch schon, ne?
Ja, und dann kommt nämlich eine Kritik von mir tatsächlich. Dann ist sie im Keller und dann sehen wir ja, wie Peter, der im Film schon, hat Melli auch gesagt, der wurde schon als nicht so toller Zeitgenosse etabliert, sehr egoistisch. Und der kommt dann ja von außen, man sieht ihn so am Fenster, nur seine Silhouette und es ist so ein schleichender Übergang vom echten Täter zu ihm, dass man eben nicht weiß, ist es jetzt der Täter, der außen am Haus langläuft, sie sieht ihn von unten aus dem Fenster und dann kommt er so durch so eine Hintertür, er bricht da ein, er ruft ihren Namen und kommt da rein und sie denkt dann natürlich, er sei der Täter. Und da ist meine Kritik jetzt, ich finde, da hätte der Film als Zuschauer, war mir zumindest total klar, okay, der ist nicht der Täter, weil der verhält sich wie jemand, der nicht gerade sie verfolgt hat. Und da hätte der Film noch ein bisschen mehr mit mir spielen können. Also der hätte mir noch ein bisschen mehr so vage halten können, ob er es jetzt ist oder nicht. Aber er ruft, wie er sie schon ruft, da ist ja eindeutig, dass er gerade von außen kommt. Hattet ihr auch den Eindruck?
Ja, aber da muss ich den Film mal zugute halten, dass es der erste war. Ich glaube, wenn du den damals geguckt hast, hattest du, glaube ich, ein anderes Mindset. Wir, die jetzt schon wirklich viele Horrorfilme geguckt haben und auch viele Slasher kennen, vielleicht sogar zu viele Slasher, dass diese Formel auch mittlerweile so in uns übergegangen ist. Für uns ist das irgendwie klar, ja komm, ne, das ist jetzt nicht der Killer. Aber ich glaube, damals hat das wahrscheinlich gut funktioniert, glaube ich.
Das wäre interessant.
Ja, also ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, Schlogger.
Ja, okay. Ich auch, also so ist es jetzt nicht.
Ja, okay. Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich ziemlich cool fand. Und zwar erstmal diese POV-Sicht, die fand ich geil, dass es der erste Film war, dass ich hier so live sehe, also quasi live, wie Filmgeschichte geschrieben wird. Und auch, wir haben ja schon gesagt, dass sie dauernd angerufen werden. Und der Täter, haben wir auch erzählt, der sitzt ja oben auf dem Dachboden. Also wie kann der da anrufen? Und es ist ja ein großer Teil des Films, wie sie bei der Polizei sagen, ja okay, wir haben hier ein zweites Telefon und wenn dieser Röcheltyp anruft, dann halt ihn bitte am Telefon, wir kennen es aus alten Filmen, dann können wir nämlich rausfinden, wo er wohnt. Da übrigens auch ganz witzig zu sehen, muss dann der andere Polizist wirklich durch diese Hallen laufen und herausfinden, welcher der Anschlüsse sich gerade dreht oder so. War total faszinierend, das zu sehen. Und dann kommt ja dieses, dass sie eben sagen, oh mein Gott, der Anruf kommt aus dem Haus. Und das fand ich auch, also ich weiß, dass es auch ein anderer Film, ich weiß nicht, ob der vorher war, auch gemacht hat, aber für mich war das in dem Moment, boah, das ist schon auch eine absolute Horrorvorstellung, dass ein Typ, der dir solche Anrufe der dich so mit so anruft, dass das aus dem Haus kommt. Fand ich auch ultra geil.
Ja, also.
Du, komm, sag mal, aus welchem anderen Film ist es denn noch?
When Stranger Calls, aber der kam jetzt nicht erst ein paar Jahre später. Das heißt, es war wirklich filmisch gesehen der erste Film, der es benutzt hat, aber das sollte man sagen, er hat es nicht erfunden. Das ist so ein urbaner Mythos, so eine Lagerfeuergeschichte, die es schon seit ewigen Zeiten grassiert. Und es ist ja auch wirklich ein total krasser Moment, wenn du irgendwie dann merkst, so, warte mal, der Anrufer, der mich die ganze Zeit bedroht am Telefon, der ruft nicht von nebenan an oder von einer anderen Stadt, sondern aus dem gleichen Gebäude, in dem ich bin. Und das ist schon wirklich sehr effektiv. Und ich glaube, wenn man das gut umsetzen würde oder gut inszenieren würde, würde das auch heute noch gut funktionieren. Aber damals fürs erste Mal, also ich würde sogar so weit gehen, das sogar fast schon als Art Twist branden. Und das glaube ich, das hat damals auch richtig gut funktioniert.
Boah, ich meine, wir kriegen richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Also ich meine, wir kriegen ja als Zuschauer mit, dass der Täter auf dem Dachboden ist. Das wissen wir ja. Also es kann kein Twist sein, dass wir wissen, der sitzt da. Aber dass vielleicht, dass man so denkt, manchmal, es gibt einen zweiten Täter. Also dass uns dann klar wird, dass der Twist ist, der Anrufer ist wirklich der Mörder.
Ja, das kann man. Weil das ja, also ein paar Sachen erklären sich halt. Aber wie gesagt, ich denk mir halt immer, wenn du 1974 da reingegangen bist und bist auch im Horrorbereich jetzt nicht solche Sachen gewohnt, ich glaube, dann wirkte das echt doch mal anders auf einen. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, weil dafür sind wir einfach wirklich zu viel halt gewohnt. Aber es ist halt wie damals, als das erste Mal im Film gezeigt hat, wie ein Zug auf einen zurast und angeblich die Leute im Kino aufgesprungen sind, weil sie dachten, der Zug kommt aus der Leinwand. Das können wir uns heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Genauso wie, als ich das erste Mal einen 3D-Film geguckt habe, einen richtig guten, der erste Avatar, da war ich auch wirklich baff. Das kannst du dir aber auch gar nicht mehr richtig vorstellen, weil es auch schon Jahre her ist. Ich wiederhole mich ungern, aber ich mache es trotzdem. Aber Manny, wie war es denn für dich? Du hast schon gesagt, das war jetzt irgendwie unangenehm. Also dieses, dass der Täter halt im gleichen Haus ist. Hast du dann vielleicht auch so, weil das mache ich oft, so Gedankenspiele, was wäre, wenn es jetzt bei mir wäre irgendwie? Ich meine, pass auf.
Ja, schon.
Sagen wir ehrlich, pass auf, du bist ja YouTuberin. Und wir wissen alle, auf YouTube bekommt man nicht nur Blumen geschenkt in den Kommentaren. So, jetzt überleg mal, du findest raus, dass der Typ, der gesagt hat irgendwie, ich gehe auf dich los mit Fackeln und Mistgabeln, eigentlich nur eine Etage über dir ist. Das wäre unangenehm.
Wir haben auch noch einen Dachboden, das ist richtig creepy, Alter. Das ist richtig unangenehm. Nee, aber ich finde das so effektiv, also ich finde das so gut. Das hatten wir ja gerade schon, aber dass der Horror in deinem eigenen Haus ist, ne? Mhm. Und dass diese Figuren sich ja die ganze Zeit so sicher fühlen, die eine einfach nur hochgeht, um ihre Sachen zu packen, oder die andere sich einfach nur für Nickerchen hinlegt und man da einfach stirbt. Das ist so, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das Witzige ist ja auch, dass einfach ein Polizist draußen im Auto sitzt und du weißt ganz genau, du denkst dir nur so, Bro, das bringt nichts, dass du draußen im Auto sitzt, weil ne, du wirst halt nicht mitbekommen, was in diesem Haus passiert. Ne? Das kannst du halt so gar nicht einsehen von außen.
Es ist schon krass.
Und also das unterstreicht das nochmal so schön.
Ja, es ist wirklich krass. Das Haus wird quasi zur dunklen Seitengasse. Also da, wo eigentlich sowas wie ein Mord passieren sollte, passiert eigentlich gar nichts, sondern im Haus. Und das stimmt schon, dieses Beiläufige dabei. Du gehst nur eben mal kurz hoch, um deine Sachen zu packen und schwupps, bist du tot.
Ja, und es wird eigentlich noch mal schlimmer gemacht dadurch, dass das halt Weihnachten bald ist und dass die Festtage sind und Leute fahren nach Hause und sowas und das ist alles schön geschmückt und so. Also das ist ja auch noch so eine besinnliche Zeit und das schlägt auch nochmal so richtig in diese Kerbe, dass es so richtig, richtig bösartig ist.
Ja, sehe ich auch so. Bösartig ist der Film. Genau, der ist richtig, der ist nicht blutig, der ist nicht explizit, aber der ist durch so viele Themen so bösartig, dass diese Leiche da die ganze Zeit sitzen bleibt, dass der Typ im Haus ist, dass er aus dem Haus anruft, dass es alles so, dass das Ende offen ist, das ist alles so eine perfide, bösartige Art von Horror, die wo ich wieder dachte, guck mal, so kannst du einen richtig bedrückenden Film erzählen, ohne dass du ganz viel zeigen musst. Das fand ich, am Ende dachte ich auch geil. Und dann im Abspann, ist euch aufgefallen, dann ist ja der Abspann und dann hört man nochmal einen Anruf und der wird immer lauter, der Anruf. Und das fand ich, hab da richtig Gänsehaut bekommen. Und da lief ja nur der Abspann. Also, das war so irre. Ja. Danke, dass du den ausgewählt hast.
Der war wirklich gut, ja.
Ja, ich danke mir auch selbst. Kommen wir mal auf die Polizei zu sprechen. Wir haben ja schon gesagt, dieser Lieutenant Fuller ist so der einzige Polizist, der so ein bisschen was drauf hat. Und auch der schafft es nicht mal kurz, auf den Dachboden zu gehen und nachzuschauen. und ich habe natürlich, nachdem ich den Film geguckt habe, so ein bisschen auch ein paar mir Essays durchgelesen und auch durchgeguckt. Bei YouTube gibt es ein paar sehr, sehr interessante. Da kommt vor allem immer wieder das Thema Feminismus auf. Und ich dachte mir, hey, wenn ich schon mit zwei so starken Frauen hier podcaste, können wir dieses Thema auch gerne aufmachen. Aber vorher die Frage an euch, weil das fand ich auch interessant. Wie findet ihr, wird die Polizei eurer Meinung dargestellt, weil sie ist halt komplett ineffektiv und vor allem, sie ist ja auch komplett herablassend den Frauen gegenüber, finde ich.
Ich kann mich also da gar nicht mehr
erinnern, ehrlich gesagt. Ich finde nicht, dass sie die Bedrohung wirklich mal so ernst nehmen, zumindest zu Beginn.
Mhm. Ja, stimmt mit dem Anruf. Mhm. Ja, das stimmt. Aber dann ja, dann doch plötzlich. Dann kommen die mit dem Abhören und das nehmen sie auch sehr ernst. Also ich habe das Gefühl, der Füller, obwohl da gerade ja ein Mord an einem jungen Mädchen im Park geklärt werden muss, der sitzt an seinem Schreibtisch und wartet drauf, ob vielleicht der Röcheltyp nochmal anruft.
Ich glaube übrigens, dass der Röcheltyp wirklich auch Billy heißt. Ich habe nochmal nachgeguckt und er wird überall als Billy deklariert. Hm. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es wirklich so ist oder ob sie damit das Remake von 2006 meinen, weil da heißt der Killer wirklich Billy, weil der hat ja auch eine richtige Backstory. Aber ja. Wie hast du die Polizei wahrgenommen, Melanie?
Also ich sag einfach nur Fellatio. Das war halt einfach... Was war das denn, bitte schön? Aber ja, da war doch diese eine Szene, wo Barb auch so richtig betrunken und mit der anderen, deren, ich weiß nicht mehr richtig, wie ihr Name war, mit der anderen, die dann auch gestorben
diese
ist.
Diese Phil oder so ähnlich.
Mit der Brille.
Ja.
Genau. Ja, die waren dann ja auch da und haben dem, also dieser eine Typ, der da vorne stand, der war ja sowieso, also, aber der wird ja auch die ganze Zeit so dargestellt, als ob er nichts drauf hat, ne? Ja. Und es wird immer wieder so betont, so, ja, gib dir mal Mühe oder so. Ja, und da hatte man wirklich schon das Gefühl, dass die da halt so richtig auf eine Mauer stoßen, so von wegen, ja, labert mal und die eine ist sowieso betrunken und so. Aber dann, wo es dann zu diesem Lieutenant kam, da hatte ich dann schon das Gefühl, dass, also er wird, glaube ich, so mitunter so als der Kompetenteste dargestellt, ja, der auch da wirklich hinterher ist. Und zum Beispiel auch, es gibt so diesen einen Moment, den fand ich so interessant, da wird auch so ein Sound drunter gelegt, zum Beispiel, wo dieser Peter so an ihm vorbeigeht, wenn er auch in das Haus kommt. Und dann gibt es auch so einen Zoom, glaube ich, auf ihn und es ertönt auch so ein Geräusch, also ein Sound. So von wegen, oh, er hat jetzt gerade voll den Einfall, dass es Peter sein könnte, weil Peter kommt ihm so perplex vor. Ja, aber ich meine, gut, dass jeder könnte vielleicht denken, dass es erstmal Peter ist. Ist ja vielleicht auch eine naheliegende Annahme so, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass er so der Kompetenteste ist von allen.
Hattet ihr das Gefühl, dass der Film, ich lese es mal vor hier, feministische Unterströmungen besitzt?
Ja, schon, weil, weiß ich nicht, zum Beispiel Barb ist ja auch irgendwie sehr so, ich war irgendwie auch so ein bisschen überrascht davon, weil der spielt ja in den 70ern so. Und Barb ist ja zum Beispiel auch irgendwie sehr so explizit, so sie trinkt auch viel, also jetzt nicht, dass das feministisch wäre, aber so sie, wenn sie auch sehr viel trinkt, dann ist sie auch so, sagt so derbe Sprüche und sowas. Und da überall in deren Wohnheim hängen ja auch zum Beispiel so ein bisschen komische Plakate rum und der Vater von der einen, die ja verschwunden ist, macht sich ja, also guckt da ja auch so ein bisschen so Side-Eye-mäßig so, okay, was ist das jetzt? Aber was ich auch wirklich sehr interessant fand, war diese ganze Konversation rund um das Baby. Ne, weil das fand ich eigentlich, also das, ich finde zum Beispiel Jessie war eine sehr, sehr interessante Figur, weil sie sehr selbstbestimmt war und ich habe mich schon gefragt, warum ist sie überhaupt mit diesem Typen zusammen, weil der wirkt wie der größte Egoist überhaupt, auch so richtig selbstbezogen und so, aber sie hat wirklich immer in den richtigen Momenten so eine Grenze gesetzt und gesagt, nein, ich mach das nicht, nein, ich möchte das nicht, ich möchte dieses Kind nicht behalten, ich möchte dich auch nicht heiraten, so, ne, also das fand ich eigentlich schon wirklich gut, dass sie ihm da so eine klare Kante gegeben hat. Und er versucht dann ja auch so richtig so sie zu manipulieren und dann so zu gaslighten und sowas. Aber die ist da wirklich standhaft geblieben. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ja, also, das wären, glaube ich, auch die zwei Punkte, die ich auch anspringen würde. Also einmal die Barb, die sich ja am Telefon so die sich ein bisschen direkter wehrt und eben auch dieser Teil mit, nein, ich möchte das Kind abtreiben. Klar, da gehören ein bisschen zwei dazu, aber wenn ich es nicht möchte, kannst du mich nicht dazu zwingen. Ist halt doof, aber so ist es halt leider nun mal.
Ja. Und da kommt halt auch wieder das Jahr halt so, 1974, ist halt schon krass. Also das
fand ich echt krass, ja.
Ja. Ich finde es auch ganz spannend. Ich habe auch was gelesen, dass diese Frauenfreundschaften und weibliche Solidarität im Kontrast zur Ignoranz männlicher Autoritäten, und ja, das habe ich mir auch so kopiert und lese es gerade so vor. Aber auch das kann man da reinlesen, wobei ich da natürlich auch frage, ist es dann vielleicht ein bisschen überinterpretiert? Aber ja, ich finde halt schon, du hast halt, die Polizisten sind halt alles Männer und da drin sind halt alles Frauen. Ne? Und diese Männer müssten oder könnten ihnen ja eigentlich wirklich helfen, indem sie einfach mal ihren Job vernünftig machen. Hm. Und dazu gehört halt eben das Haus vernünftig zu durchsuchen. Und dazu gehört eben auch mal der Dachboden. Melanie, glaube ich, war es ja auch, ist ja auch so, dass der Dachboden einen geheimen Eingang hat. Ne? Da ist eine Leiter. Ja. Das ist ganz einfach. Und das finde ich ist schon ein Punkt, den ich auch ganz spannend finde. Also, weil, okay, am Ende ist es halt so, es bleibt nur eine übrig und auch da wegen dem Ende wissen wir nicht genau, ob es wirklich noch, ob sie die Nacht überlebt.
Stimmt.
Ne? Aber es ist schon so.
Ja, weil man würde irgendwie so denken, erstmal so, ja, das ist jetzt einfach nur, weil die halt davon ausgehen oder weil alle Indizien darauf hindeuten, dass es halt Peter war. Okay. Aber eigentlich kann man sich an dem Punkt noch nicht sicher sein oder man sollte sich auch nicht so auf seinen Lorbeeren dann ausruhen und halt so viele Sicherheitsvorkehrungen nicht einhalten. Also allein, dass man die da alleine lässt, wenn man nicht mal richtig das Haus durchsucht hat. Ja. Wer macht, also das habe ich mich ja schon mal im Gucken gefragt, so wie kommt der darauf, ne? Aber ich habe das dann irgendwie so interpretiert, so als, okay, das ist jetzt halt so das Happy End von dem Film. Aber ja, klar, man könnte es natürlich auch einfach noch weiter spinnen und deuten, dass die Leute halt einfach nicht kompetent in ihrem Job sind und überhaupt nicht nachdenken. Die denken dann darüber nach, was sie den Reportern erzählen. So.
Ja.
Ach, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte einfach, das ist ein Film, der da nicht so unbedingt logisch sein will. Mhm. Also ich
ja, dachte
da,
ich auch erstmal.
Da habe ich nicht so viel männliche Inkompetenz gegenüber weibliche Verschwesterung reingelesen. Also sowas, das kann man da reinlesen, wenn man möchte, aber da glaube ich nicht, dass der Film das aussagen wollte. Sage ich halt einfach mal.
Ja, ich finde, man ich muss das nicht lesen, aber man kann es wirklich da auch reininterpretieren, finde ich. Mhm. Das ist schon, ja. Kommen wir mal zu dem Regisseur. Denn ich fand es total spannend, was dieser Mann, der heißt Bob Clark, gemacht hat. Der hat, Blacklist war sein, ich glaube, zweiter oder dritter Kinofilm. Davor hat er bereits einen Horrorfilm gedreht, der heißt, hat einen ganz tollen Titel, Children Shouldn't Play With Dead Things. Und ich habe den Titel schon ein paar Mal gehört, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber der Titel ist geil, muss ich sagen. Mhm. Und nach Black Christmas hat er in den 80er Jahren die Porkys-Reihe ins Leben gerufen. Wer es nicht kennt, Porkys aus den 80ern ist so ein bisschen was wie Eis am Stiel oder American Pie aus den 80ern in Amerika. War sehr erfolgreich, hat mehrere Fortsetzungen nach sich gezogen. Und sein zweiter großer filmischer Hit war im Jahre 83 und haltet euch fest, es war ein Weihnachtsfilm, nämlich der Film A Christmas Story. In Deutschland heißt der Fröhliche Weihnachten und ist nicht so bekannt, aber in den USA ist das einer der ganz, ganz großen Weihnachtsfilme. Ich habe ihn selbst noch nie gesehen, aber ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, der ist wirklich so in der Top 10, würde ich sagen, der in USA prominentesten, wichtigsten Weihnachtsfilme, die es gibt.
Krass.
Das fand ich.
Der hat ein Händchen für Weihnachten.
Ja. Er ist mittlerweile auch leider gestorben. Er ist mit 67 Jahren leider von uns gegangen und er hat es tatsächlich geschafft, ich möchte sagen, an seinem Lebensabend noch gleich zweimal nominiert zu werden für die Goldene Himbeere, denn ich sag mal so, im letzten Abschnitt seines Lebens hat er leider ziemlichen miese Filme gedreht. Darunter die ersten beiden Teile der Baby Genesis-Reihe. Das ist so eine Filmreihe, wo sie halt Babys zeigen und dann mit Computereffekten die reden lassen. Und das sind ganz, ganz furchtbare Filme. Auf der anderen Seite, wenn man halt bedenkt, so Black Christmas, sprechende Babys. Das ist auch ein Karriereschritt, den musst du erstmal gehen, wie ich finde.
Eine Reichweite.
Ja. Definitiv. Also das fand ich war schon echt spannend, was der werte Mann so gemacht hat. Aber ihr habt von dem Mann noch nie vorher was gehört, oder?
Nee.
Nein. Und du hast gesagt, du hast vorhin Black Christmas 1 gesagt. Meintest du dann die Sequels als Fortsetzung, also die Remakes, oder gibt es noch Sequels?
Ich glaube, das war ein Fehler meinerseits. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es Sequels gibt. Ich meine wirklich nur, es gibt diese beiden Remakes. Einmal das von 2006, was sehr, sehr blutig ist. Und ich meine sogar, dass es in Deutschland Uncut sogar indiziert ist. Aber ich möchte es jetzt nicht beschwören. Auf jeden Fall ist der wirklich, wirklich brutal. Also wirklich brutal. Also ich meine das wirklich. Also wirklich brutal. Also wirklich. Also ich wiederhole mich gerne, wirklich brutal. Und dann gab es halt 2019 das Remake von Blumhouse von Sophia Tackle, heißt sie, glaube ich, die Regisseurin. Und da, also pass auf, der Film ist halt echt scheiße. Der ist nicht gut. Ich fand es aber sehr schwierig, wie der halt teilweise besprochen wird, weil halt eben sehr viele Leute draufgegangen sind, weil die ist halt ein weiblicher Film. Also es ist ein Film, der sich sehr um das Thema Weiblichkeit kümmert. Also gerade, was wir jetzt gerade hatten von wegen Männer gegen Frauen, um es mal ganz grob zu sagen, ist hier auch wieder vorhanden. Und ja, wie soll ich sagen, es gab so ein paar Besprechungen, die ich nicht besonders geglückt fand. Aber ich muss auch sagen, der Film war nicht gut. Der war wirklich nicht gut. Also da bin ich auch froh, dass der nicht genommen worden ist, weil dann hätten wir uns hier vermutlich erstmal so eine Stunde lang durchgegähnt. Und das einzig Gute am Remake, wie ich finde, der hat eine sehr schöne Hommage an diesen legendären Jumpscare aus der Exorzist 3. Aber das war auch alles.
Ja, hast du von dem schon gehört, Melli? Also ich habe das nicht gesehen, den Film, aber von dem Jumpscare habe ich auch schon gehört. Und allein, wenn mir das erzählt wird, da kriege ich auch schon Gänsehaut.
Ich glaube, das kenne ich gar nicht. Also ja, vielleicht, wenn er es irgendwie beschreibt, aber ansonsten habe ich gerade keine Assoziation.
Also darf ich es beschreiben als Laie, der es nie gesehen hat, so ein bisschen?
Ich sage also noch kurz vorher, dass der Exorzist 3 im Prinzip ein alleinstehender Film ist, den sie so ein bisschen auf Kommando auf den Exorzisten draufgebolzt haben. Das heißt, du musst den Exorzisten 1 nicht zwingend gesehen haben, um den Exorzist 3 geguckt zu haben. Und der Exorzist 2, das ist doch zur Vollständigkeit, gilt als einer der schlechtesten Horror-Sequels aller Zeiten.
Krass. Und diese Jumpscare, so wie mir es erzählt wurde, aber vielleicht, jetzt muss ich kurz hier Melli dich fragen, willst du dich lieber nicht von Exorcist 3 überraschen lassen, von dem Film?
Na gut, ja. Ja, eigentlich bin ich immer so Team überraschen lassen und nicht spoilern, ja, also.
Okay. Ja, dann sage ich nichts und irgendwann wirst du uns berichten, wie du es fandst, wenn du dann Exorcist 3 gesehen hast und ich ja auch. Ich habe es ja auch, wie gesagt, noch nie gesehen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich der Exorzist jemals gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall irgendeinen Exorzistenfilm gesehen, weiß aber nicht welchen gerade. Und dann kommen wir nochmal hier zurück oder du sagst es uns und wir sprechen hier drüber und dann werden wir berichten von diesem Blech. Also
bei der Exorzist, das ist irgendwie auch so ein Film, vor dem ich sehr viel Respekt habe.
Okay, warte mal, habe ich es richtig verstanden? Also die Melanie und die Schlogger haben nicht der Exorzist gesehen, das Original von William Friedkin.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall einen Exorzistenfilm gesehen.
Hast du den letzten gesehen, der ins Kino kam? War es der vielleicht?
Ich glaube, ich habe den mit Emily Rose gesehen. Da ist auf dem Cover so Nebel.
Das ist der Exorzismus von Emily Rose und das hat nichts mit der Exorzist zu tun.
Ja, aber dann kann es sein, dass ich den, ich kann es nicht, aber ich kann mich offensichtlich an nichts erinnern, aber ich weiß, dass deine Mutter Schwänze in der Hölle lutscht, das weiß ich
auf jeden Fall. Das habe ich dir im Vertrauen erzählt und ich finde es nicht gut, dass du es hier in der Öffentlichkeit preisgibst. Aber gut, aber würde ich sagen, dann haben wir schon mal nächstes Jahr ein Date, wir drei, dann gucken wir uns zu dritt den Exorzisten an, das finde ich
nein,
ja stark.
Nein, wir müssen Exorzist 3 ja gucken, darum ging es doch auf jeden Fall, wir müssen über diesen Jumpscare sprechen.
Wir machen Exorzist 1 und dann guckt die Melanie den zweiten und lässt den zweiten sein und guckt dann irgendwann den dritten und dann wird sie wahrscheinlich sagen, ach, das ist die eine Szene, die er meinte, verstehe. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass das Embryo noch am Leben war.
Ja, oder irgendwie, wir kriegen es hin, dass du es mit deinem YouTube-Kanal verbindest und dann gucken wir eben Exorzist 1 bis 3. Das kann man ja auch mal machen.
Ja, genau. Wie heißt das hier? Cross-Promoting oder wie heißt das? Kollaboration ist Trumpf oder so ähnlich. Ne?
Wow. Oha, ich sehe die Business-Moves hier.
Ja. Ja, oder wir lassen das. Aber es kommt darauf immer noch an, da können wir die Leute nicht abstimmen lassen. Deswegen müssen wir mal schauen, welche Reihe wollt ihr, dass wir gucken oder sowas.
Ja.
Mal schauen.
Vielleicht hier gleich die Promotion zu machen. Also wie gesagt, Melanie hat einen sehr, sehr schönen YouTube-Kanal. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu mittlerweile 11.000, du sind es, oder 10.100. Also es geht ja steil bergauf. Es geht ja. Also es ist, ich kannte die Melanie ja schon da hatte sie noch 20 Abonnenten und einer davon war ich. Ich sag's ja nur. Ne?
Hä, Lava, das stimmt doch gar nicht.
Ruhe.
Du folgst dir doch gar nicht, du. Hör auf so.
Doch, mache ich. Vielleicht ein bisschen Werbung machen. Die Melanie und ich, wir werden noch einen Jahresrückblick machen, hoffentlich, und noch jemanden zu Gast haben. Wir wissen noch nicht so ganz, ob. Genau, deswegen möchte ich den Namen jetzt nicht sagen, aber es wird ein Prominenter sein, ein richtig Prominenter.
Oh, ne? Richtig Prominent.
Also Arnold hat schon gesagt, er versucht es. Ne? Und,
guck mal, jetzt haben wir das hier so angedeutet, jetzt muss er ja sagen.
Ja, und weißt du was? Wegen der Rivalität macht dann der Sly auch gleich mit.
Ach, geil.
Okay, ihr Lieben.
Mein Moment ist gekommen.
Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir ausgesprochen sind, was Black Christmas angeht, oder? Habt ihr noch irgendetwas, was ihr über den Film loswerden wollt? Außer, und jetzt mache ich es wie im guten Tele-Stammtisch, außer vielleicht, dass jeder noch ein kurzes Fazit fällt. Wobei ich glaube, es ist eindeutig, dass wir den Film mochten.
Mhm. Ja, ist eindeutig, dass wir den Film mochten.
Ich habe jetzt auch eigentlich nichts mehr zu ergänzen.
Okay. Schlogger hat auch nichts mehr zu ergänzen. Und deswegen sage ich, jetzt wollte ich schon abmoderieren. Es ist ja Schwachsinn. Ich kann ja nicht einfach so abmoderieren. Fazit, ich sag's ganz ehrlich, ich kannte den schon, aber ich war wirklich überrascht, wie gut der mir gefallen hat. Jetzt auch bei der, ich glaube, das war jetzt die Zweitsichtung. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man nicht so ganz offen ist für diese Art von altem Horror und so modernes Dasha gewohnt ist, dass man den vielleicht hier und da vielleicht ein bisschen langweilig findet. Aber ich hatte damit großen Spaß. Schlogger, willst du ganz schnell dein Fazit machen?
Ja, ich habe es ja im Prinzip am Anfang schon gesagt. Also ich finde es richtig toll, dass wir den ausgewählt haben, dass wir den geguckt haben. Der hat ganz viel Innovatives drin, was damals wirklich, damit waren sie die Ersten, sei es POV, sei es der Call kam aus dem Haus, vielleicht auch, dass die Frauen eben so stark sind, fand ich richtig toll. Und auch das mit dem offenen Ende. Also der hat mich richtig, der hat eine gute Art von Horror mitgebracht.
Melanie.
Ja, mir geht's auf jeden Fall auch so. Guckt ihn zu Weihnachten. Wie gesagt, es gibt ihn auf Prime. Guckt ihn vielleicht an Heiligabend, weiß ich nicht. Mit der Familie. Und ja, also ich stimme alles zu. Also ich finde es so krass, weil ich kannte den eigentlich gar nicht. Der hat mir gar nichts gesagt. Und dass er dann aber trotzdem so ein wichtiger Film ist letztendlich auch so für den weiteren Verlauf so von Horrorfilmen, finde ich richtig beeindruckend. Und ja, schaut ihn euch auf jeden Fall an.
Gut. Dann sind wir hiermit durch und können zur Filmwahl kommen, beziehungsweise zur Bekanntgabe, welche Filme im Januar geguckt werden oder geguckt werden müssen. Es ist so, ich war ein bisschen hin und her gerissen, aber es kommt jetzt ein Film in die Kinos im Dezember. Ich glaube, dass dieser Film nicht gut sein wird, aber er beruht auf einem für einige Leute Kultfilm. Für mich ist es einfach nur ein schlechter Film, aber okay. Und darauf aufbauend ist das Thema im Januar groß und gefräßig. Das heißt, wir werden genau wie letztes Jahr im Januar haben wir den Weißen Hai geguckt. Creature Features sind diesmal eine Reihe. Und folgende drei Filme sind zur Auswahl. Einmal Im Land der Raketenwürmer oder auch Tremors. Dann Krokodilhorror mit Lake Placid. Und dann aus den 90ern der Film mit dem rückwärts fließenden Wasserfall Anaconda. Das sind die drei Filme. Anaconda, Im Land der Raketenwürmer und Lake Placid. Abstimmen könnt ihr beim Telestammtisch, bei dem Discord, einfach da in den Shownotes gucken oder halt eben bei Schloggy, die wird das dann bei ihrem Social Media Gedöns, was die Frau hat, dann posten. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr darauf. Aber noch, ich werde mich nicht so sehr freuen, wie heute auf diesen Podcast, auf die mich wirklich gefreut habe, denn es war mir ein Fest mal mit Melanie zu podcasten. Ich mache das beim Telestammtisch ein bisschen, aber das ist hier einfach ein bisschen freier, ein bisschen freundschaftlicher, ein bisschen ungezwungener. Ja, ein bisschen rebellischer auch und es war mir ein großer Spaß. Und bevor jetzt die Schlogger jetzt eifersüchtig wird, ja, Schlogger, es hat auch Spaß gemacht, mit dir wieder zu podcasten.
Ja, okay, cool, dass du es noch gesagt hast.
Dankeschön.
Ja, ich fand es auch toll, dass du dabei warst. Ich meine, wir haben ja schon Cast zusammen gemacht, hast du ja gesagt. Aber hier können wir eben beide über Filme sprechen, die auch richtig Kult sind oder gut sind, die wir beide noch nie gesehen haben. Und ich bin auch gespannt, also von den Filmen, die du jetzt gesagt hast für das nächste Mal, Anaconda kenne ich nur, weil wir, wie gesagt, da das Remake bald kommt und von Tremors habe ich natürlich schon sehr oft gehört. Der Name ist eben das Land der Raketenwürmer. Hä? Okay, ja, da bin ich ein bisschen neugierig, allein wegen des Namens.
Da schrieb mir heute noch jemand, guck doch bitte Im Land der Raketenwürmer.
Ja, schau an.
Also, es gibt wohl ein Kult-Following.
Aber kurze Frage, Melanie, wenn du jetzt die Chance hättest abzustimmen, für welchen Film würdest du abstimmen? Allein so vom Gefühl her.
Ja, Anaconda passt halt gut zum Thema, aber irgendwie dieses mit den Raketenwürmern finde ich irgendwie auch interessant.
Hm. Okay.
Ich glaube, irgendwie würde ich den nehmen. Ich habe zwar keine Ahnung von dem, ich habe die halt alle nicht gesehen, deswegen. Hm. Ich suche einfach, es ist wie wenn ich ein Buch kaufe, so manchmal. So der Titel ist interessant und das Cover ist schön und so würde ich dann auch auf diese Umfrage klicken.
Möchtest du zufälligerweise eine Softcover-Ausgabe von 50 Shades of Grey haben? Ich habe noch einen
gekriegt. Nein.
Okay, schade.
Warum denn nicht?
Die Folge muss ich noch unbedingt gucken, die habe ich mir abgespeichert. Ich kann ja leider nicht alle Folgen von euch gucken, weil ich auch noch so viele Horrorfilme nicht gesehen habe. Aber ich habe jetzt noch Der Weiße Hai und Halloween kann ich noch gucken. Und auf jeden Fall diese 50 Shades of Grey-Folge. Auf die freue ich mich schon sehr.
Okay.
Sehr gut. Ja, da durfte ich ja Stu quälen und habe mir 50 Shades of Grey ausgesucht.
Egal.
Und sie hat sich damit selbst gequält. Das war nicht so klar.
Ich finde es gut. Okay. Ich fand den ja nicht so schlimm, sage ich ja gleich mal.
Okay. Wir hören uns bei Schocker und Schlogger wieder am 13. Januar in alter Stärke. Und wie gesagt, es wird entweder Anaconda im Land der Raketenwürmer oder der Krokodilhorror Lake Placid. Egal was es wird, ich freue mich drauf. Nochmal danke an Melanie. Geht auf Melanie Carli auf YouTube und auf Instagram.
Sekunde.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. So.
Du musstest.
Und
du hast die Wette verloren, erinnere dich. Okay. Ich habe dir gesagt, ich werde mit Cheeseburger verdrucken als du. Du wolltest mir nicht glauben, das hast du jetzt davon.
Nee, aber ich hatte richtig viel Spaß. Es war richtig schön hier. Und danke auf jeden Fall für die Einladung.
Wir haben zu danken. Ich sage Tschüss und dann darf die Schlogger Tschüss sagen und der Melanie gebührt dann ganz klassisch das letzte Wort. Tschüss.
Dieser Podcast kam aus eurem Haus.
Ciao.
Schocker mit Schlogger ist eine Produktion des Tele-Stammtischs von und mit Johanna Schlogger Baumann und Sebastian Stu Groß. Mehr von Schlogger als Illustratorin und Autorin findet ihr auf www.schlogger.de sowie auf Social Media unter ihrem Benutzernamen The Schlogger bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihre Bücher gibt es auf schloggershop.de. Mehr von Stu findet ihr auf Letterboxd unter seinem Profilnamen Stu4U. Den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie unter www.tele-stammtisch.de. Schocker mit Schlogger basiert auf dem Podcast Movie Virgins von moviebreak.de und Christian Kühnemann. Neue Folgen von Schocker mit Schlogger erscheinen immer am 13. jedes Monats. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott eurer armen Seele gnädig sein. Ich hole mir jetzt ein Eis.